Die diesjährige Gamescom ist zwar schon wieder vorbei, aber auch das wird uns heute ganz sicher nicht aufhalten, über ein verfluchtes Film-Videospiel zu reden, das Leute umbringt. Genau. Also, Lust auf eine ordentliche Portion Trash? Denn wir besprechen heute Stay Alive.
So, okay. So, wir hatten 11 Hörer und die sind jetzt alle losgeworden nach diesem kläglichen Gesangsversuch. Leute, ey, cool, dass ihr wieder dabei seid bei Horror, eurem Lieblings-Horrorfilm-Podcast. Gehe ich jetzt einfach mal aus von.
Ist das so?
Also, wenn ich dem Feedback Glauben schenken kann, also mindestens eine Person kenne ich, die findet uns ganz gut.
Ihr lügt doch alle.
Beim Rest bin ich mir nicht ganz sicher.
Nein, Schweine.
Ja. Nein, ey, wirklich, also richtig cool. Die neue Ausgabe ist am Start. Wir hoffen, ihr habt wie immer Bock und auch ein bisschen Zeit mitgebracht. Und Kolle, du hast es ja gerade schon gesagt, ja, wir reden heute mal wieder über, kann man sagen, ist es Trash? Ja, oder? Oder tun wir den
ja,
Film
ey,
Unrecht?
Ja, ganz ehrlich, ich habe den nochmal gesehen und ich würde den jetzt wirklich als Trash bezeichnen.
Ja, Stay Alive, so heißt der Film heute. Ich habe den, ich glaube, irgendwie vor gefühlt 20 Jahren mal, okay, vielleicht nicht ganz so lange her, aber ich habe den mal zum Geburtstag bekommen. Das war ein großer Party-Gag. Und seitdem habe ich den ungelogen, ich glaube, 3 oder 4 Mal gesehen, weil alle paar Jahre habe ich so Bock, mir diesen Schrottfilm nochmal anzugucken. Und weil es halt inhaltlich so schön zur Gamescom passte, die ja nun tatsächlich auch schon wieder ein paar Tage her ist, dachten wir uns, ey, gucken wir mal Stay Alive, ein Videospiel, das Leute tötet. Ich glaube, da haben wir alle sehr viel Spaß. Colin, du warst auf der Gamescom, ne? Willst du uns ganz, ganz, ganz kurz berichten, wie es war? Gab es irgendwie was Geiles zu sehen, gerade für uns Horrorfans?
Ich kann es mit einem Wort beschreiben, voll.
Nee, ich wollte nicht wissen, wie du gerade bist, sondern wie es auf der Gamescom war.
Ah, damn it. Okay, ja, ich würde sagen, ich glaube, dieses Jahr wurde schon wieder Rekorde gebrochen, natürlich, wie jedes Jahr. Ich glaube, 340.000 Menschen oder sowas, völlig
Alter.
Absurd. Also, für mich war es extra merkwürdig, weil letztes Jahr war ich nicht da und die Jahre davor war ich halt immer nur da, um dort zu arbeiten. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so als Consumer, es hat sich irgendwie für mich komplett falsch angefühlt. Also alles, auch dieses ganze Drumherum, was wir halt dann meistens hatten, also diese Networking-Events oder irgendwelche Partys danach oder sowas. Und da kommt man dann halt natürlich auch nicht rein. Und wenn ich dann die ganzen Stories und sowas von Kollegen oder ehemaligen Kollegen gesehen habe, die jetzt dann dort arbeiten wieder und halt auf diesen Events und sowas rumgelaufen sind, weiß ich, das hat sich schon irgendwie ein bisschen komisch angefühlt für mich. Deswegen glaube ich, so als Consumer werde ich erstmal nicht mehr auf die Messe gehen. Aber es war cool, mal wieder ein paar Leute wieder zu sehen. Die meisten waren halt einfach kurz angebunden. Und dafür war es halt ganz nice.
Das liegt aber an dir, ist dir klar, ne? Ich hab Bock auf dich.
Nein, aber ohne Scheiß, ich habe das so hart gefühlt, mal jetzt auf der anderen Seite zu sein, weil letztes Mal wollten mich immer Leute sehen, dann war ich mal so mit dem ganzen Kameramaterial und irgendwie 10 verschiedenen Taschen drumherum und irgendwie durch die Massen gequetscht und dann immer, ja, hi, ich habe nur 10 Sekunden, ja, cool, dich zu sehen, tschüss, so. Das hatte ich natürlich jetzt diesmal nicht, aber ja, keine Ahnung. Also die Messe ist ja schon lange nichts mehr so richtig für Games gefühlt, sondern eher ein Community-Teil, dass man sich da mit ein paar Leuten trifft. Und was ich halt richtig extrem finde, ist, dass manche Hallen tatsächlich auch gar keine Spiele mehr haben. Ne?
Ach echt?
Also es gab eine Halle, die war komplett oder fast komplett Netflix.
Netflix?
Ja.
Ja, okay, ich meine gut, die steigen ja auch ins Spielebusiness ein, ne? Die haben die Entwickler von Oxenfree gekauft und so. Also von daher, das wird so ihr nächstes großes Ding.
Stimmt, die machen dieses Zack Snyder-Spiel auch, ne?
Ja.
By the way, hast du den Trailer gesehen?
Ey, ich habe mitbekommen, dass er durchs Internet ging, aber wirklich, ich fand den letzten Film von ihm, Army of the Dead, fand ich schon so unterirdisch, dass ich glaube, sobald er auf Netflix ist, ich gucke mir den sofort an, ich gehe da aber blind rein, weil ich wieder absoluten Edelschrott erwarte und ich will davon noch gar nichts sehen. Ich will wirklich, ich freue mich fast drauf, weil es totale Scheiße wird. Das wird super.
Also für den Kontext, Zack Snyder macht gerade einen Doppelfilm, also es wird so ein Zweiteiler namens Rebel Moon und das soll so ein Science-Fiction-Epos sein und das soll quasi seine Version, sein Star Wars sein. Er hat literally, glaube ich, gesagt, scheiß auf Star Wars. So, er möchte seinen eigenen Science-Fiction-Epos bauen.
Okay, und, gut, aber da muss ich sagen, da bin ich bei ihm. Das sehe ich ganz ehrlich.
Ja, nur bei den letzten 3 Filmen.
Ja, okay. letzten zwei
eher.
Ja, und so ein paar Serien. Und
ein paar Serien, ja, und eigentlich alles, was... Ja,
und eigentlich alles in den letzten 15 Jahren.
Aber auf jeden Fall hat er jetzt auch bei der ONL, bei der Opening Night Live, hat er seinen Trailer rausgehauen, der unfassbar lang ging. Und ey, ich weiß nicht, warum ein paar Leute da irgendwie gehypt sind. Ich fand, der sah so trashig aus. Also ganz, ganz, ganz komisch. Zack Snyder tendiert ja sowieso dazu, immer alles so ein bisschen über zu produzieren und alles sieht immer so leicht künstlich aus. Oder halt auch sehr, sehr künstlich. Aber in so Fällen wie bei 300 funktioniert es halt.
Ja,
so.
Ja.
In so einem Fall wie das, was ich bis jetzt gesehen habe, sieht alles sehr wie vom Greenscreen gefilmt aus. Mm, und irgendwie, ja, wenn du das schon bei dem Trailer erkennst, bei fast jeder einzelnen Szene, weiß ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Aber werde ich mir wahrscheinlich trotzdem angucken, weil ich mich selbst hasse.
Ja, ich meine, ey, Zack Snyder, es soll jetzt nicht der Zack Snyder-Podcast werden. Ist vielleicht irgendwann auch mal, keine Ahnung, so. Aber also jetzt gerade nur so als kleine Tangente, ich bin bei Zack Snyder immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich seine letzten Filme durch die Bank alle wirklich absolut zum Kotzen fand. Also Sucker Punch war mit die größte Frechheit, die ich im Kino erleiden musste. Aber auf der anderen Seite, ich finde 300 und speziell Watchmen, gerade im Ultimate Cut, der 4 Stunden geht, ich liebe beide Filme bis heute. Ich lasse auf 300 und Watchmen lasse ich nichts kommen. Das sind ja super so geile Filme. Das ist so Zack Snyder at its best. Der kann es ja, wirklich. Und ich meine, also, um jetzt mal ein bisschen wieder zum Thema Horror zurückzukommen, das ist ja bis heute so eine Diskussion. Ich zum Beispiel, ich war kein großer, oder ich bin es bis heute nicht, kein großer Fan von seinem Dawn of the Dead Remake. Also ich sehe einfach nicht, was Leute darin bis heute so abfeiern. Ich finde, so die ersten 8 Minuten oder so sind super geil. So das Intro von Dawn of das ist der Hammer. Und danach bricht alles sehr, sehr schnell zusammen. Aber ich weiß, dass es eine Menge Leute gibt, die finden Dawn of the Dead von Zack Snyder viel besser als das Original und so. Also von daher irgendwie, also manche Sachen macht er ja schon richtig. Aber was Rebel Moon angeht, da bin ich, also ich erwarte nichts und ich glaube, deswegen werde ich eine Menge Spaß mit dem haben, weil ich glaube, da wartet allerfeinster Trash auf uns.
Oh ja, das glaube ich auch. Wir werden auf jeden Fall irgendwann darüber reden, bin ich mir ziemlich sicher.
Definitiv, ja. Aber nochmal wirklich ganz, ganz kurz zu Gamescom und dann kommen wir zu den Sachen, die wir gesehen haben und dann reden wir endlich über Stay Alive. Hast du irgendwie ein paar geile Horror-Games gesehen, hier so Alan Wake 2 und so, wo ich ja richtig heiß drauf bin? Hast du da irgendwie was von mitbekommen?
Richtig krass, es gibt ja bei Gamescom diese 10.1 und 10.2 Hallen und nochmal diese 5.1 und 5.2 Hallen, die sind ja meistens eher so für Cosplay-Stuff, für irgendwelche Bühnenshows, kleinere Bühnenshows, so Community-mäßig und halt einfach so Merch-Stände. Mhm. Und da unten irgendwo, ich weiß nicht, ob es 10 oder 5 war einfach Alan Wake abgestellt. So, ich bin mir nicht sicher, ob das nochmal irgendwo in der Halle größer war, aber es wirkte richtig merkwürdig. So mitten im Nichts stand dieser große Alan Wake-Stand. Also ganz, ganz, ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, warum, aber es hat jetzt anscheinend nicht so eine große Präsentation bekommen. Oder ich habe es einfach nicht gesehen. Okay. Deswegen, ich habe tatsächlich kein einziges Spiel gespielt auf der Gamescom.
Wie, du meinst, du hast dich nicht irgendwo 3,5 Stunden angestellt, um 4 Minuten des Tutorials spielen zu dürfen?
Es gab tatsächlich auch eine Anspielstation von diesem Wukong, also diesem Souls-Game, wo lange Leute bezweifelt haben, dass es überhaupt echt ist, weil es so krass aussieht. Und da standen Leute auch, glaube ich, von irgendwie 10 Uhr morgens oder mittags bis 20 Uhr. Also nur mit einer geringen Chance, da irgendwie ranzukommen. Also auch wieder völlig beknackt. Da hätte ich echt keinen Bock drauf.
Ja, ey. Aber zum Glück ist Lebenszeit ja unbegrenzt. Kann man gerne mal verschwinden. Kein Problem. Ja, nee, also ich war gar nicht auf der Gamescom. Und klar, auf der einen Seite habe ich so ein bisschen vermisst. So genau wie du es gerade gesagt hast, so alte Leute wieder treffen und so. Ist ja schon immer ganz nett. Aber auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, ich war nicht so traurig drum, das alles von zu Hause mir anzugucken. Weil, weiß ich nicht, also die gefüllten Hallen und der Lärmpegel und du kommst ja eh nicht dazu, dir irgendwie was anzugucken und sowas. Also das ist wirklich mehr, es wäre mehr sowas wie eine Art Klassentreffen gewesen, ein paar alte Dudes wieder treffen.
Genau.
Ist schon cool. Aber also so aus rein beruflicher oder professioneller Sicht habe ich da, glaube ich, gefühlt nicht so krass viel verpasst. Okay, cool. So, pass auf. Und jetzt endlich mal zum Thema Filme. Ich bin heute mal richtig crazy. Ich schlage vor, dass ich zuerst sage, was ich in den letzten Tagen so geguckt habe und dann du. Ist das cool?
Das ist cool. Ich habe nämlich fast gar nichts. Ich habe gar nichts.
Sehr gut. Ich habe nicht so wahnsinnig viel geguckt. Zum einen habe ich mir einen neuen Horrorfilm namens Cobweb angeguckt, der so ein ganz kleines bisschen die Runde macht. Ein paar Leute finden den ganz cool mit Anthony Starr, also Homelander, und Lizzie Kaplan, die ich auch immer sehr gerne sehe. Und ich muss sagen, ich kann wie so oft so die die krassen Freudeschreie, die dieser Film ausgelöst hat, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Es ist ein solider Gruselfilm, in dem ein kleiner Junge so merkwürdige Beobachtungen macht in seinem Zimmer. Er hört so Stimmen aus der Wand, seine Eltern wollen ihm nicht glauben und so. Mhm. Hat doch noch so ein, zwei Story-Twists, so gerade was die Figur der Eltern angeht. Die entwickelt sich dann doch in so eine Richtung, die man nicht unbedingt absehen konnte. Ist jetzt auch nicht so nervig wie so ein typischer Jumpscare-Kram von James Wan oder so. Aber also, wenn man jetzt hören sollte, das ist jetzt irgendwie hier der beste Horrorfilm des Jahres und auf jeden Fall so hier bahnbrechendes Meisterwerk und sowas. Also habe ich auch schon gelesen von wegen hier Neuerfindung des Horrorgenres. Da denke ich mir, ey Leute, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ist ein nettes Gruselfilmchen, aber viel mehr auch nicht.
Das sollte so. Auch übertreiben müssen, finde ich so absurd.
Ja,
warum ey, nicht einfach mal einen Film so, keine Ahnung, sagen einfach, ja, okay, der ist jetzt vielleicht kein Meisterwerk, aber er ist auch, würde ich gehen, weg von schlecht, den kann man sich einfach geben. Nein, es muss jedes Mal so, das ist die fucking größte Entdeckung, seitdem es Feuer gibt. So.
Ja, keine Ahnung. Also vielleicht darf man, das ist auch vielleicht auch mein eigener Fehler, so vielleicht darf man auch nicht alles für bare Münze nehmen, was man im Internet so liest, aber ich habe so ein paar sehr begeisterte Stimmen mitbekommen, aber es gibt garantiert auch ganz, ganz viele, die fanden den Film so wie ich so maximal durchschnittlich, aber also die machen dann nicht so die Runde solche Stimmen. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel beim letzten Mal hatte ich es bei Talk to Me, so als ich gelesen habe, ja, der gruseligste Film seit Hereditary, dachte ich, okay, Leute, jetzt habt ihr aber echt irgendwie die Messlatte hochgelegt. Und das war nicht mal annähernd so. Der war nett, der war besser als viele andere, aber viel mehr auch nicht. Und jetzt habe ich gefühlt schon 80% von dem Film vergessen. Und deswegen kam ich auch raus und dachte, ne. So, also diese ständige, dieser Wahn, dieser Hype-Wahn, das Gieren nach immer noch mehr Superlativen, finde ich auch ein bisschen albern und anstrengend. Und deswegen sollte man einfach nicht so viel drauf geben. So, pass auf, dann schnell weiter. Dann habe ich auf YouTube gesehen, den legendären ersten Giallo von Dario Argento, Bird with the Crystal Plumage, auf Deutsch so ein ganz blöden Titel, ich glaube das Geheimnis der schwarzen Handschuhe oder so, okay. Ist komplett auf YouTube, ungeschnitten, nicht synchronisiert und sowas, also glaube ich ist dann, also hoffe ich auch nicht illegal, wenn wir diesen Tipp jetzt hier geben, aber wer sich für das Frühwerk von Argento interessiert und es ist wirklich so ein legendärer Film, der so ein bisschen Giallos zurückgebracht hat und damit dann auch so das Slasher-Genre in den 70ern und 80ern geprägt hat, wirklich auf YouTube einmal angucken, 1,5 Stunden geht gut rein, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann habe ich das Haus an der Friedhofsmauer von Lucio Fulci mir endlich mal angeguckt. Da habe ich mir vor 100 Jahren diese Dreier Blu-ray-Box gekauft mit seiner Gates of Hell-Trilogie. Und da war das Haus an der Friedhofsmauer, ist ja der dritte Film in der Reihe. Hat mir auch wieder viel Spaß gemacht, so ein paar Gore-Szenen, alles ein bisschen surreal, wie Fulci halt so seine Filme gedreht hat. Es macht einfach Bock, diese alten Schinken aus den 80ern, wie die sehen völlig anders aus, die fühlen sich anders an, der Sound klingt anders. Das ist so, ich mag einfach manchmal so 30 Jahre zurückzugehen, weil du das Gefühl hast, du bist wirklich in einer völlig anderen Filmdimension. So was wird heutzutage. Ja, genau, es ist eine absolute Zeitreise und ich kann auch nachvollziehen, warum einem das gar nichts gibt, aber so manchmal ist das so wie so ein erfrischender Regenguss, fand ich richtig cool. Und von wegen hier nachgeholt. Ich habe mir endlich mal den ersten Film von Panos Cosmatos angeguckt, hier, der Mandy gemacht hat, Beyond the Black Rainbow von 2011, glaube ich, oder so. Hast du den gesehen?
Nee, ich glaube nicht.
Super geil. Also ich fand okay. und finde ja Mandy bis heute einen meiner Lieblingsfilme der letzten paar Jahre. Ich liebe ihn. Ich werde den auch noch ein paar Mal gucken. Und Beyond the Black Rainbow, also, da sieht man wirklich schon, wessen Handschrift dieser Film trägt. Also Story, Plot ist jetzt irgendwie eher dünn. Da ist ganz viel Atmosphäre, Bildgestaltung. Es hat so einen 70er-Jahre-Grizzelfilter. Die Bildkomposition ist so extrem durchdacht bis ins Detail. So, du kannst dir teilweise, du könntest die Wallpaper aus den Bildeinstellungen machen. Der Soundtrack, das hat so was ganz Surreales. So, als wärst du 1,5 Stunden auf so einem Drogentrip. So.
Der Typ hat's einfach drauf. Das ist richtig
der
krass.
Typ hat's einfach drauf. Ich meine, der hat, finde ich, hat auch mit die beste Episode hier in Cabinet of Curiosities im letzten Jahr.
Ey, auf jeden Fall von die stylischste von allen Folgen. Ja, so. Also, absolut. Und man erkennt seinen Stil so krass.
Ja.
Also man hat es geguckt und war so, wait a second. Ich muss das mal kurz googeln. Oh. Und das ist der Regisseur. Und auch bei Beyond the Black Rainbow kenne ich tatsächlich richtig viele Shots draus, weil das auf so einer Das war irgendwie so eine Seite, die so ein paar kunstvolle Shots oder sowas irgendwie ausgestellt hat. Mhm. Und daher kenne ich halt einige schon davon und ich muss dir da schon zustimmen. Also selbst ohne den Kontext zu haben, ohne den Film gesehen zu haben, ich würde mir trotzdem die Bilder hinhängen.
Ey, wirklich, also da waren so manche Einstellungen, so, du kennst das manchmal, du machst einen Film an und so nach einer Minute, so, du, nur der Titel geht los und du denkst schon, okay, ja, das sieht schon geil aus und es klingt geil und irgendwie, und der macht ja auch so Filme, die wirken auch so ein bisschen so entrückt und von der Zeit abgekoppelt, so als wären die eigentlich 20 Jahre alt, aber mit modernen Mitteln gedreht, so. Also ich finde auch, das ist ein begnadeter Stilist. Und sowohl bei Beyond the Black Rainbow als auch Mandy, ich finde, da ist mehr Substanz, als man ihm das manchmal so zugutehalten will. Weil ich bei beiden Filmen schon oft gehört und gelesen habe, naja, das ist halt nur Style und überhaupt keine Substanz. Und da muss ich sagen, da gehe ich nicht mit. Also man kann aus beiden wirklich weitaus mehr rausziehen, als man es auf den ersten Blick sieht. Aber selbst wenn man da keinen Bock hat, irgendwie tiefer zu buddeln und sich einfach nur von der perfekten Symbiose aus Bild und Ton gefangen nehmen lassen will, dann funktioniert das 1A. Also ich bin sehr froh, dass ich jetzt endlich seinen ersten Film nachgeholt habe. So manchmal ist es ja so, wenn man dann 10 Jahre später so das Erstlingswerk sieht, dann denkt man so, na okay, habe ich mir jetzt mehr erwartet oder ist jetzt nicht so mein Ding. Aber das ist so ein Fall, da dachte ich, yo, der Typ hat's drauf und ich werde mir auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren alles von dem angucken. Ich bin ein kleiner Fanboy. Ja, und mehr habe ich auch nicht gesehen in letzter Zeit. Jetzt kommst du.
Jetzt komme ich mit basically gar nichts.
Cool.
Ich habe, ist jetzt kein Film, aber ich habe den Demon Slayer Anime nochmal von vorne angefangen, weil ich da die dritte Staffel bis jetzt immer noch nicht gesehen habe. Und ich liebe den tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht der größte Anime-Gucker. So, es gibt da Leute, die sind da extrem hinterher und gucken, keine Ahnung, auch jedes Mal die neuen One Piece-Folgen und sowas. Da gibt es auch mittlerweile schon über 1000.
okay. Aber, kommt da nicht auch bald die Netflix-Serie?
Ja, ich glaube, morgen. Also zum Zeitpunkt, wo wir es jetzt gerade aufnehmen, morgen. Ja, oh. Das heißt, wenn die Folge draußen ist, dann werde ich die wahrscheinlich schon geguckt haben und mich wahrscheinlich unfassbar schämen, was ich da gesehen habe. Nee, aber ohne Scheiß, das One Piece Ding, ich sehe jetzt so viele Meinungen von Leuten zu dem Trailern, dass sie richtig Bock haben und dass das mega cool aussieht. Und was ich krass finde, halt auch von vielen Fans. Ich habe eigentlich erwartet, dass viele da eher irgendwie so ein bisschen gegenschießen. Und als jemand, der One Piece sehr, sehr liebt, der damit aufgewachsen ist, aber auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr so aktiv verfolgt hat, sieht das für mich halt alles so aus wie sehr teure Fanmade-Filme oder Fanmade-Sachen. So. Also halt wie die Charaktere aussehen, diese Kostüme und sowas. Aber ich sag das schon andauernd, wenn das cool ist, bin ich damit mega happy, aber ja, ich erwarte mir da auch jetzt nichts. So. Also ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen, so. Aber große Erwartungen sind jetzt nicht wirklich da.
Ey, naja, also, auf jeden Fall. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, ne? Du hast weitaus mehr Ahnung von Anime als ich. Ist jetzt nicht, wirklich nicht mein Ding, aber ich habe ja auch mitbekommen, was hier mit Cowboy Bebop abging und so. Und ich habe das Gefühl, wenn die One Piece-Serie einfach nur okay sein sollte, ist das schon ein gigantischer Schritt nach vorne. Also ich glaube, die Leute sind jetzt schon, die wären happy, wenn Netflix nicht aktiv die nächste IP kaputt macht. So, weißt du? Also ich glaube, dann sagen alle schon, ey, okay, wir sind auf dem Weg der Besserung. Und also ich habe auch ein relativ gutes Bauchgefühl bei One Piece. Vielleicht haben Leute jetzt endlich mal ihre Lektion gelernt und wollen den Fans primär erstmal das geben, worauf die Bock haben und nicht irgendwie alles neu interpretieren und besser machen und irgendwie an moderne Sehgewohnheiten anpassen. Mhm. Vielleicht wollen One Piece-Fans One Piece sehen und irgendwie nicht die Vorstellung von irgendwem, wie man One Piece noch besser machen könnte. Ja. So, von daher, vielleicht funktioniert es ja.
Aber weißt du, was das Krasseste ist? Das ist die teuerste Serie seit Game of Thrones.
Wirklich?
Ja, das habe ich damals auch nicht erwartet. Das ist die teuerste Serie seit fucking Game of Thrones. Das ist schon krass. Da muss so.
Aber stimmt, ich habe mitbekommen, dass die ganz viele von den Schiffen auch richtig, also physisch gebaut haben, ne? Also physische Sets und also ja. Vielleicht ging da auch ganz wahnsinnig viel des Budgets rein. Okay, krass.
Das sieht doch schon echt cool aus. Also bei den Charakteren, ich habe da immer so ein bisschen Uncanny Valley-Gefühl, weil du kannst niemals Sachen so reproduzieren in der echten Welt, wie du es halt in einem fucking Animationsfilm haben kannst.
Klar.
Das heißt, es wird sich immer am Anfang sehr komisch anfühlen. Aber ey, ohne Scheiß, ich bin sehr gespannt. Ich lasse mich da von Positivem überzeugen, so. Und gucken wir das morgen dann mal an. Nee, und ansonsten, Demon Slayer liebe ich halt über alles. Ist so ziemlich das Beste, was ich visuell von irgendwelchen Animes jemals gesehen habe. So, ich liebe den einfach sehr. Und da ist halt die dritte Staffel jetzt komplett da. Deswegen wollte ich nochmal meine Erinnerung auffrischen und habe da jetzt nochmal reingeguckt. Bin auch schon wieder fast durch mit der zweiten. Und ansonsten nochmal zum Thema Auffrischen. Ich weiß noch, wir hatten da mal drüber geredet, über die True-Crime-Dokumentation von hier, Making a Murderer.
Ja.
Hast du ja damals, hast du beide Staffeln gesehen?
Selbstverständlich, ja.
Okay, genau, weil du hattest mal erwähnt, dass du die zweite gesehen hast, weil ich habe mir die zweite damals nicht angeguckt, weil ich dachte, okay, was soll über diesen Fall noch gesagt werden? Der Typ sitzt im Knast, fertig so. Aber ich habe mir tatsächlich nochmal die erste auch nochmal zum Auffrischen nochmal angeguckt. Und
geil.
Hab die so nebenbei laufen lassen, während ich hier ein paar Sachen erledigt habe zu Hause. Und war schon wieder verblüfft, weil ich ganz vergessen habe, wie absurd dieser fucking Fall ist.
So, ey, Hammer, oder?
Dieser arme Typ, ey, ist ey. So schlimm. Ah. Ja. Also kann man auch diskutieren, ob der jetzt wirklich schuldig ist oder nicht, aber es ist alles dumm, alles sehr merkwürdig.
Ja, und da frage ich mich eigentlich, oder ist es in Planung? Also das schreit doch fast Spielfilm-Version davon. Also weißt du, viel
eigentlich
finalisiert
schon, ne?
mit Schauspielern, so wie sie es zum Beispiel auch von hier The Staircase gemacht haben. Hast du das gesehen, The Staircase? Über die Frau, die vermeintlich die Treppe runtergefallen ist und dann wird ihr Mann angeklagt, dass er mit ihrem Unfall in Anführungszeichen was zu tun haben sollte und dann wird es noch richtig verworren und man kann das eine nicht beweisen, man kann aber auch das andere nicht beweisen und davon gibt es auf jeden Fall auch eine Serienversion mit Toni Collette und Gabriel Byrne oder so? Nein, Colin Firth, glaube ich. Genau, Toni Collette und Colin Firth haben quasi das, was in der Doku erzählt wird, haben die in Serienformat mit professionellen Darstellern nochmal nachgestellt. Und irgendwie, eigentlich müsste es bei Making a Murderer doch auch einen Markt dafür geben, oder?
Oh, auf jeden Fall. Also, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwas in Planung ist. Je nachdem, ob Netflix da irgendwie die Clown drin hat oder so.
Ja.
Aber das würde sich mega anbieten. Auf jeden Voll, Fall. Ne? Das könnte ein sehr deprimierender Film sein.
Ja, das stimmt.
Staircase seh ich und höre ich gerade zum allerersten Mal tatsächlich.
Guck, wirklich?
Ein bisschen durch. Habe ich gar nichts von mitbekommen.
Ey, das ist ohne Scheiß, das ist richtig, richtig, also es ist wirklich gut aufgemacht, gut geschnitten, das ist ein wahnsinnig interessanter Fall und also ich weiß aus eigener Erfahrung, man kann sich danach hervorragend drüber auslassen, was man jetzt glaubt, weil ne, manche Sachen, ja. Da denkst du, okay, das ist aber schon ein bisschen weird, so, gibt es so krasse Zufälle und dann denkst du auch wieder, ja okay, aber vielleicht gibt es die wirklich so, was weiß ich, also das macht echt, ich bin nicht der krasse True-Crime-Fan, so, ich habe auch das Gefühl, so, die Schwemme kann jetzt auch langsam wieder ein bisschen zurückgefahren werden, so gefühlt ist jetzt wirklich jeder Fall in der Menschheitsgeschichte wurde jetzt ausgebuddelt, aber das lohnt sich. Ah ja, und mir fällt gerade ein, was ich auch noch gesehen habe, hier ist Amber Heard versus Johnny Depp auf Netflix.
Oh, stimmt, die habe ich auch gesehen, ja.
Ey, fand ich total scheiße.
Man muss auch dazu sagen, so, wenn man den Fall irgendwie damals verfolgt hat, was gefühlt alle gemacht haben, weil es ja das Thema war auf Social Media, dann hast du ja auch schon eigentlich alles gesehen und gehört, also.
Ja, also bei dieser Netflix-Serie mochte ich überhaupt nicht, dass es so sehr drum ging, wie das so Social-Media-mäßig begleitet wurde und dass Leute quasi Reaction-Channels aufgemacht haben, um den Fall zu begleiten. Dann dachte ich mal so, ja, ich weiß, aber ich will eigentlich nur noch mal ganz nüchtern nacherzählt bekommen, was in dem Fall gesagt wurde. Also ich wollte so Aussage gegen Aussage haben und jetzt nicht dieses Ganze drumherum. Ich hatte das Gefühl, das hatte wieder sowas Selbstanklagendes. So, sind wir nicht alle Teil dieser Maschinerie irgendwie, weil wir das begleiten und wir tauschen uns dann Hashtags drüber aus und wir sind so mediengeil und sensationslüstern, denke ich mir, ja, ich weiß, okay, jetzt fühlen wir uns wieder schlecht, aber können wir nicht einfach nochmal nacherzählen, was in diesem Fall passiert ist? Das hätte ich viel spannender gefunden. Fällt mir gar noch so ein, stimmt, das habe ich auch noch gesehen. So.
Ja, ich habe das Gefühl gehabt, das war einfach so ein Cash-Grab-Ding. So, da brauchst du nicht viel hinterpacken, weil jeder wird draufklicken. So. Sieht man auch uns beiden, wir haben es gesehen wahrscheinlich und dachten so, okay, ja, komm, Jan. So, aber groß jetzt irgendwie Gedanken hintergepackt, wie sie das aufziehen wollen, haben sie jetzt wahrscheinlich auch nicht. Und Social Media war halt tatsächlich bei dem Fall auch eine große Komponente, ne? Ich finde nur, dass sie zu sehr darauf fokussiert haben. Die hätten wahrscheinlich so ein bisschen, wie du sagst, diesen Schlagabtausch mehr haben müssen, dass du das irgendwie Sachen gegenüberstellst, sondern vielleicht Social Media so ein bisschen im Hintergrund laufen lässt, was das auch beeinflusst hat. Aber
ja,
das
war
hauptsächlich waren so 3-4 Influencer, die sie immer wieder gezeigt haben, die sie irgendwelche Sachen angucken und so, von denen man niemals gehört hat. Und das war dann irgendwie die Doku.
Ja, genau. Ja, also ich kann mich erinnern, dass ich den Fall, ich glaube, letzten Sommer oder so tatsächlich mit großem Interesse verfolgt habe, weil, okay, ich sag's auch wirklich offen, wie es ist, weil ich fand das wirklich faszinierend, also zu sehen, wie so zwei offenbar mehr oder weniger verhaltensgestörte Narzissten ihr Privatleben vor der Öffentlichkeit aufdecken müssen, also das wirklich, also das hat mich auf eine morbide Art fasziniert, gebe ich zu, aber ich fand es auch wirklich wahnsinnig interessant und hochspannend zu sehen, wie so eine echte Gerichtsverhandlung läuft, also wenn jemand ins Kreuzverhör genommen wird, so man kennt das nur aus schlechten Gerichtsthrillern, aber ich fand das wirklich spannend, das mal zu sehen, weil ich gucke sowas nie, ich gucke mir keine Gerichtsverhandlung an, so deswegen war das für mich tatsächlich neu, wie sowas abläuft, wenn jemand sagt Einspruch und dann muss er das erklären, was er damit meint und so, fand ich wirklich spannend und faszinierend und deswegen habe ich mir von der Doku auf Netflix auch mehr so ein bisschen die Richtung erhofft, aber ja gut, das ist vielleicht eine Geschmacksfrage.
Ja,
so,
apropos, bevor wir rübergehen, ganz kurz,
ja, wir müssen
apropos Gerichtsverhandlung, hast du was von der Gerichtsverhandlung mit Gwyneth Paltrow mitbekommen?
Nee, überhaupt nicht. Was ist das denn jetzt schon wieder? Will ich das wissen? Oh Gott,
so ein lustiger Clownsverein. Also guckt am besten nach dieser Aufnahme einmal und alle Leute, die es noch nicht wissen, Gwyneth Paltrow, die Schauspielerin, wurde halt irgendwie verklagt von jemandem, der beim Skifahren wohl von ihr gerammt wurde und hat sich was auch immer gebrochen. Und sie hat ihn zurückverklagt für $1. Und diese Gerichtsverhandlung ist gerade so lustig, weil beide Anwälte, sowohl von Gwyneth Paltrow als auch von dem Dude, der sie anklagt, wirken, als hätten die, als wären die irgendwie gerade aus einer Gerichtsschule irgendwie gekommen und haben gerade ihren allerersten Tag. Es ist so lustig.
Nein, was ist das denn?
Also, guckt es euch bei YouTube an, es gibt fantastische Compilations davon.
Geil. Ach ja, wir leben wirklich in der besten aller möglichen Welt. Das ist einfach fantastisch. Und damit haben wir direkt einen Übergang zum heutigen Thema geschaffen, von wegen das Beste, was man sich angucken kann. Wir reden heute über den absoluten Videospiel-Horror-Trash-Film Stay Alive.
Play this new game, man.
Yeah?
Seriously, it was creepy. Oh.
Stay Alive ist das Thema und ich habe gelesen, also man sagt es ja gefühlt von jedem zweiten Film, also da bin ich mir wirklich nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber so von wegen, es wäre jetzt mittlerweile so ein kleiner Kultfilm geworden, also da wage ich jetzt schon mal die These oder ich werfe die Frage in den Raum, ist ein Trashfilm wie Stay Alive, ist der so trashig, dass er wirklich ein Kultfilm werden kann oder ist es einfach nur netter Trash? Film, der komplett in dem scheitert, was er machen wollte.
Ich frage mich vor allem eigentlich bei so Trash-Film allgemein immer, manchmal siehst du einen Film und du kannst sofort sagen, die Person dahinter hat das auch sich vorgestellt als Trash-Film bei der Entwicklung.
Ja,
also
ja,
sowas
ja.
Wie so ein Sharknado oder sowas. So.
Ja, klar.
Das ist natürlich dann einfach drüber. Bei Stay Alive bin ich mir tatsächlich zum Beispiel nicht so ganz sicher. Kann man den von Grund auf als Trash-Film bezeichnen oder ist es ein von den Zuschauern als Trash-Film ausgezeichneter Film. Weißt du, dass es einfach erst ernst gemeint war zu der Zeit, aber dass der einfach irgendwie so hart nach hinten losgegangen ist, dass man den dann eher als Müll bezeichnen kann.
Ist eine interessante Frage. Also ich glaube, bei Stay Alive konzeptionell ist das wahrscheinlich tatsächlich der bessere Trash-Film als sowas wie Sharknado, weil, also ich bin kein großer Fan von der Sharknado-Reihe, weil ich das so extrem kalkuliert finde. Also jetzt lass mal einen bewusst schlechten Film machen und ich finde, das ist so ein Film, da merkt man förmlich, wie irgendein Social-Media-Manager wie daneben steht und sekündlich Twitter checkt in der Hoffnung, dass irgendjemand daraus Memes teilt oder so ein Hashtag macht. So, oh Gott, habt ihr Sharknado gesehen? Das ist so witzig, oh mein Gott, lol. So, da denke ich mir, ach ja, das ist, also da fehlt mir irgendwie das Herz. Das ist eine kalkulierte Auftragsarbeit irgendwie. Lass mal einen Trash-Film machen. Und sowas wie Stay Alive, da, ich finde, der wirkt schon so, als wollten die einen ernsthaften, coolen, in Anführungszeichen, Horrorfilm machen, in dem ein verfluchtes Videospiel auf dem Markt ist und wenn du mit deiner Figur im Videospiel stirbst, stirbst du auch in echt. So, das ist die Prämisse. Und wir machen mal einen coolen Film. Also ich finde, der hat nicht so richtige Gags, der will nicht unbedingt trashig sein, der scheitert nur komplett in dem, was er machen will. Also der ist selten gruselig, so die Prämisse ist bestenfalls wackelig bis komplett hirnrissig. Und also die Schauspieler sind wirklich eher unterdurchschnittlich bis niederklassig. Also da kommt irgendwie alles so zusammen, was einen Film nicht gut werden lässt. Aber ich glaube, das sollte schon ein cooler Film werden. So ein bisschen wie Uwe Boll. Also Uwe Boll,
ja.
Der wollte ja auch keine schlechten Filme drehen. Der glaubt ja wahrscheinlich bis heute, dass er echt so richtig geile Scheiße da abgeliefert hat.
Das ist so traurig, oder? Ich weiß nicht, ob das lustig oder traurig ist.
Ja, aber das macht spaßig. Sowas habe ich lieber als so kalkulierten Trash, der quasi so aus dem Lehrbuch für wir machen einen viralen Underground-Meme-Film
Ja, Stopp. Das ist so ein bisschen alles, was nach The Room, also der legendäre Film von Tommy Wiseau, The Room kam, da war ich mir dann immer nicht so sicher, okay, versuchen sie jetzt irgendwie diesen Geist halt einfach zu reproduzieren oder ja. versucht er immer noch einen guten Film zu machen, so. Ich glaube eher Ersteres, um ehrlich zu sein. Aber ja, da konnte ich auch zum Beispiel bei dem Film von Greg Sestero, hast du den endlich gesehen? Den Horrorfilm von Greg Sestero?
Nein, habe ich noch. nein.
Krass, den habe ich tatsächlich letztes Jahr gesehen in einem Double-Feature. Das war erst The Room und dann hat Greg Sestero, der war im Savoy persönlich,
Hammer,
hat dann seinen Film präsentiert.
Ja, großartig.
Das war ein schöner Abend, das war ja, richtig toll.
Das glaube ich.
Auf jeden Fall habe ich auch immer so gedacht, okay, wollen die das jetzt so ein bisschen trashig wirken lassen oder ist das wirklich so eine Vision von dem Film? Naja.
Ja, aber jetzt gehen wir mal konkret auf Stay Alive. Ich glaube, die Handlung ist relativ schnell zusammengefasst und für Sachen, die sehr, sehr schnell vorbei sind, bist du der Experte.
Okay. Erst einmal möchte ich herausstellen, viele Filme, Horrorfilme, gerade so trashige Horrorfilme, haben ja sehr gerne sehr viele Jumpscares, die auch richtig dumm dir ans Gesicht geschleudert werden. Stay Alive öffnet wortwörtlich mit einem Jumpscare. Die allererste Sekunde vom Film ist ein Jumpscare. Du machst ihn an, du drückst auf Play und es kommt ein Auge in den Bildschirm geploppt mit einem Schrei. Das ist der erste Frame vom Film. Das ist so verdammt lustig.
Ey, und dieser Schrei, ne? Ey, wirklich, also das, die hatten einen Soundeffekt und die haben diesen Soundeffekt gemolken bis zum geht. Wirklich alle 3,5 Minuten hörst du denselben Schrei. Die so,
das wirkt so, als hätten sie sich so ein Sample gekauft, so eine Lizenz dafür und waren so, oh fuck, unser ganzes Budget ist irgendwie down, wir müssen den jetzt einfach benutzen, so scheiß drauf.
Ja.
Und das kommt mehrfach im Film vor. Naja, auf jeden Fall, wie du schon angerissen hast, geht es im Großen und Ganzen um ein Videospiel, das, wenn Leute es spielen, sind sie halt sehr, sehr drin, es ist sehr immersiv und wenn der Charakter am Spiel stirbt, dann stirbst du auch im echten Leben. Das ist im Prinzip die grobe Prämisse vom Film und wir starten tatsächlich auch mit einer 3D-In-Game-Szene. wenn man jemals in seinem Leben ein Videospiel gespielt hat, weiß man, dass so Videospiele nicht aussehen und die ganze Zeit andauernd zwischen Third-Person, First-Person und sonst was wechseln, aber das ist halt die Version, wie es halt im Film dargestellt wird. Und dieses Spiel wird von einem Charakter gespielt namens Loomis, der praktisch Beta-Tester ist und dieses Underground-Spiel namens Stay Alive testet. Und der stirbt im Spiel, ruft einen seiner besten Freunde Hutch an und fragt ihn irgendwie, ob er vorbeikommen möchte und dieses Spiel mit ihm testen möchte. Hutch hat aber keine Zeit. Und dann bewegt sich Loomis in seiner Wohnung rumher. Und da kommt es gleich zu einer Szene, die ich unfassbar merkwürdig und witzig finde. Loomis hört seinen Mitbewohner und seine Freundin Sex haben, öffnet die Tür einfach und dann hat man einen Shot, wie sein Mitbewohner mit einer Schweinemaske gerade seine Freundin durchnimmt.
Das ist so gut.
Es ist so ein merkwürdiger Frame und es wird einem so ins Gesicht geschmissen, dass du einfach ganz kurz so denkst, okay, habe ich das gerade gesehen? Aber hey, was man halt so macht, ne? Worauf man halt steht.
Ja, klar.
Ich finde auch da schon, ist es sehr lustig, wie das Writing rüberkommt. Also ich bin mir da halt an diesen Stellen nicht so ganz sicher, ob die Director, ich glaube, es waren tatsächlich zwei Director, ob die das halt so angesehen haben, dass es ein bisschen trashig sein soll, aber so ist wie, seriously, it's the sickest shit since Fatal Frame. Keine Ahnung, ich muss dann halt einfach immer schmunzeln.
Ja, also pass auf, jetzt hast du schon ein paar Sachen angesprochen, die den Film wirklich ausmachen. Also zum einen das Erste, was du gesagt hast, also neben dem Jumpscare, mit dem der Film startet, ist, man sieht von diesem Spiel, was im Film von den Leuten gezockt wird und was nach die Figuren auch tötet, nach der Reihe, sieht man schon ein bisschen was. Also wir haben irgendwie so nach 20, 25 Minuten oder so, haben wir eine längere Sequenz, ein paar Minuten am Stück und da sieht man wirklich, wie das Spiel so aussieht. Und wie du schon gesagt hast, das ist wieder so ein Fall, wer jemals in seinem Leben auch nur ein Videospiel gespielt hat, der sieht sofort, dass das kein echtes Videogame ist. Also, ne, hast du auch schon erwähnt, die Perspektive wechselt andauernd zwischen Third und First Person. Du hast keine Bildschirmanzeigen, so die Kamerabewegungen sind viel zu smooth die ganze Zeit. Also du siehst irgendwie einfach, okay, das ist kein Videogame. Und das ist so eine Sache, also ich glaube, es wäre absolut töricht und albern, sich da jetzt bei einem Film wie Stay Alive über irgendwas wirklich aufzuregen. Aber tendenziell rege ich mich über sowas auf, sowas nervt mich, wenn so Leute sich quasi so eine Facette der Popkultur rausnehmen und darauf so einen Film aufbauen, weil ich mir dann immer denke, ihr faulen Schweine, dann recherchiert verdammt nochmal anständig und probiert wenigstens so authentisch wie möglich das jeweilige Thema da noch rüberzubringen. Kleiner Funfact, also das war zum Beispiel für mich persönlich auch der Bruchpunkt. Vor gefühlt 100 Jahren war sowas wie The Big Bang Theory, war mal der ganz heiße Scheiß, erfolgreichste Sitcom aller Zeiten und so. Mhm. Und ich wirklich, also ich wusste, dass das gibt, aber ich habe das nie geguckt. Und irgendwann dachte ich, okay, aber ich weiß, das geht um Nerds und Videospielhumor und so. Ich guck mal rein, vielleicht entgeht mir was und vielleicht ist es mega lustig. Und dann gab es eine Szene, da spielen die Nerds alle Halo, ich mache jetzt gerade so Anführungszeichen, und wie immer in Sitcoms sitzen die um den Fernseher rum und wir Zuschauer sehen den Fernseher nur von hinten, sodass wir nicht sehen, was da passiert. Und sie alle haben Xbox-Pads. Und Penny heißt die, glaube ich, ne, die Blonde bei Big Bang Theory, die hat die ganze Zeit, ich glaube, auf den Xbox-Pad LT gedrückt und es war Granatenwerfen. Und der hat die ganze Zeit gedrückt, so klick, 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 klick. Und als ich das gesehen habe, da dachte ich, nein, fuck you, Big Bang Theory, ich guck dich nicht. Ich finde das einfach scheiße, so weißt du, wenn du Gamer- und Videospielhumor versuchst rüberzubringen oder irgendwie so deine ganze Prämisse auf so kleinen Videospieldetails aufbaust, dann musst du auch verdammt nochmal die Arbeit machen und das wirklich recherchieren. Und als ich gesehen habe, dass Penny, die kann nicht die ganze Zeit Granaten in Halo werfen, weil du nur zwei hast, so weißt du, da dachte ich, nee, nö, bin ich raus, so, du gibst dir keine Mühe, du scheiß Sitcom, also dann kannst du mich am Arsch lenken. So. Und das hatte ich jetzt auch bei Stay Alive.
Vor allem, wenn man den wirklichen heiligen Gral der Nerd-Comedy oder wie man es auch immer nennen möchte, gucken möchte, dann sollte man sich lieber Spaced angucken.
Ja, das sowieso. Über Spaced, da könnte man natürlich ewig reden.
Aber, da bin ich dir auch unendlich dankbar, dass du mir das damals gezeigt hast.
Ey, wirklich Spaced, wirklich an dieser Stelle nochmal. Ach, Spaced ist das allerbeste. Aber genau, deswegen bin ich drauf gekommen. Also da fehlt irgendwie einfach eindeutig so die Liebe zum Detail. Und ich bin auch so wahnsinnig, ich habe mir tatsächlich nochmal den Audiokommentar von dem Drehbuchschreiber und von dem Regisseur zu Stay Alive angeguckt. Und man merkt so überdeutlich, das sind einfach keine Gamer. Die haben selber nie ein Spiel gespielt. Die haben vielleicht ein bisschen recherchiert. Also das Spiel Fatal Frame, das wird ein paar Mal erwähnt. Also im Spiel hast du ja schon gesagt, hier The Sickest Shit since Fatal Frame, so wird das Spiel im Film bezeichnet. Und eine unserer Figuren, Abigail, die Fotografin, rennt auch mit einer Kamera rum. Das ist original die alte Fotokamera aus Fatal Frame und so. Und im Audiokommentar wird das Spiel auch noch ein paar Mal erwähnt. Und ich habe so das Gefühl, dass irgendjemand von dem Produzenten von irgendeinem Studio die Idee hatte, ey, lass uns doch mal einen Horrorfilm machen mit einem verfluchten Videospiel. Was kann man da, hier guckt euch mal ein paar YouTube an, Fatal Frame habe ich gehört, das ist relativ gruselig, vielleicht kriegt ihr sowas in der Art hin. So, und dann haben die sich irgendwie 3,5 Trailer angeguckt und in ein Let's Play und deswegen kennen die den Namen Fatal Frame, aber mehr Sachkenntnis haben die vom Thema auch nicht. Also das muss man wissen, es ist ein Videospiel-Horrorfilm, aber von Leuten gemacht, die offenbar keine Ahnung von Videospielen haben.
Ja, so kann man es tatsächlich, glaube ich, am besten bezeichnen. Haben wir schon gesagt, dass wir spoilern? Wir spoilern eigentlich jeden Cast, ne? Okay, spoilern, gut, ja. Leute. Also, falls ihr diesen wunderschönen Film jetzt nicht gespoilt bekommen möchtet, dann tut euch einen Gefallen und falls ihr Bock auf ein bisschen Trash habt, ein bisschen Trash-Horror, dann guckt ihn gerne. Ich glaube, der ist aktuell noch auf Amazon mit diesem House of Horror Paket. Ja, also das heißt, man kann sich da irgendwie für 7 Tage dann so eine Testversion auch holen, wenn man das noch nicht getan hat. Kann man sich das angucken. Ich habe auch damals tatsächlich den Film vor, ich glaube, 4-5 Jahren das erste Mal über Prime geguckt. Da war der fest auf Prime, weil die Prämisse so dumm klang. Und ich wurde nicht enttäuscht.
Ich habe den ja schön, wie es sich gehört, auf DVD.
Das finde ich halt abgefallen. Ja, ich habe vorhin dein Insta-Post gesehen. Ich finde es auch lustig, dass sogar das Menü so einen schlechten 3D-Character-Render.
Er sieht so schlecht aus.
Ja. Richtig großartig. Naja, auf jeden Fall, um auf die Geschichte zurückzukommen, Loomis läuft dann halt weiter durch sein Haus und da sein Charakter in-game gestorben ist, heißt es, ab da wird er halt verfolgt von dieser Geistergestalt, die noch keinen Namen hat. Und das zeigt sich, indem man immer mal so einen Wusch irgendwie vorbeihuschen hört oder sieht und irgendwelche Schrei-Sounds immer eingespielt werden, dieser Stock-Sound, den wir vorhin erwähnt haben, der wird wirklich einfach stumpf random in irgendwelche Szenen reingeworfen. Die müssen jetzt nicht unbedingt großen Kontext haben, das ist wirklich, als würde jemand am Mischpult irgendwie sitzen und seinen Finger ganze Zeit so über diesen Button haben und dann einfach nach Gefühl zwischendurch so, ah, okay, warte, jetzt schrei, schrei, schrei. Und das ist halt so merkwürdig reingestreut, dass es schon fast wieder lustig ist.
Ey, also dieser Film benutzt diesen einen Schrei-Sound, benutzt er wie, weiß ich, wie ein Teenager, der gerade das Masturbieren entdeckt hat. Also wirklich exzessiv und bis zur Erschöpfung. So, dass du denkst, Alter, nee, ich kann nicht mehr. So dieser fucking Sound. Und weil du gerade gesagt hast, Loomis, du hast den Namen schon ein paar Mal erwähnt. Auch das möchte ich mal erwähnen. Das ist auch so eine Sache von mir. Da knirsche ich immer mit den Zähnen, weil ich hasse es, wenn Horrorfilme das machen, wenn die versuchen, clever, in Anführungszeichen, zu sein und so Easter Egg, schon wieder Anführungszeichen, einzubauen. Wie zum Beispiel, dass die Hauptfigur, die nach 10 Minuten stirbt, die heißt allen Ernstes Loomis Crawley. So Loomis wie Dr. Loomis aus Halloween und auch aus Psycho und Crawley wie Aleister Crawley, den berühmten Satanisten, der für die satanistische Glaubensrichtung total wichtig war und so. Mhm. Und ich denke mir, boah Leute, das ist so abgegriffen, das ist überhaupt nicht originell. Wer zum Teufel heißt Loomis Crawley? Also so heißt doch niemand. Generell, die Namen in diesem Film, wie die Leute heißen, ey, Hutch und Swink, so die haben Phineas, die haben so einen Namen. Keiner heißt da Jack oder Jenny oder Sam oder so. Die haben alle so völlig bekloppte Namen. Das ist so albern.
Sylvania.
Rex.
October Bantam.
So, what?
Das ist so lustig. Man hat dann irgendwie so einen Charakter und man weiß ganz halt den Namen nicht, bis einer dem irgendwie kurz vor Ende schreit. Und dann muss ich ja so lange dieses Oktober, Oktober.
Oktober, ja, genau. Ja.
Auf jeden Fall haben wir, genau, wir haben diesen Schreisound und wir haben einen Sound, der quasi einen vibrierenden Controller darstellen soll. Man hat so einen tiefen Brummsound, so ein Brrr, was eher klingt, als hätte irgendwie der Nachbar über dir sein altes Nokia irgendwie auf dem Boden liegen, auf dem Parkettboden und es vibriert so komisch durch. So klingt das. Ganz ekliger, nerviger Sound. Ja. Und der taucht halt jedes Mal auf, wenn sich dieser Geist quasi manifestiert. So habe ich zumindest verstanden. So.
Oder wenn Gefahr droht. In
genau, Art, immer wenn Gefahr droht. Das ist quasi so ein Danger-Beater von so einem Spiel. Und was denn?
Auch hier wieder noch ein kurzes Schätzchen aus dem Audio-Kommentar, weil die Macher das auch angesprochen haben, dieses Element, dass das Fett vibriert und sie meinen so, ja, das kennt man so aus Games, ne? Man spielt zum Beispiel Fatal Frame, da wird's nochmal genamedroppt, weil ein anderes Horrorspiel kennen die nicht. Man spielt zum Beispiel Fatal Frame und legt dann das Pad hin und geht zum Kühlschrank, um sich was zu essen zu holen und dann hört man so aus seinem Spielzimmer, wie das Pad vibriert und man kriegt einen Herzinfarkt und rennt zurück und ich dachte mir, nein, du Idiot, man drückt Pause und legt dann das Pad hin und dann vibriert gar nichts. Du gehst nicht einfach, du legst nicht das Pad hin und gehst zum Kühlschrank im Horrorgame. Du drückst Pause. So, da musst du auch herzlich lachen. Also, wie die probieren, das zu verargumentieren, dass es dieses Pad-Vibrieren die ganze Zeit gibt. Fand ich ganz süß.
Ja, auf jeden Fall wird dann Loomis verfolgt von dem Geist, wird über die Balustrade gekickt und wird zum neuen Kronleuchter. Denn er wird an einer Decke aufgehangen und ist dann einfach tot. So, und dann haben wir den ersten Shot von unserem Hauptcharakter, nämlich Hutch McNeil, der, ich habe das bis jetzt immer noch nicht so ganz kapiert, wofür arbeitet er? Was ist er genau, weißt du das?
Ja, der arbeitet in einer Anwaltskanzlei.
Als Anwalt, okay.
Er ist da, ich weiß nicht, ob er selber Anwalt ist, aber er arbeitet da zumindest in einer Anwaltskanzlei, was auch erklärt später, eine Szene, die dann später kommt, warum er Zugriff auf so Polizeiakten hat, weil er irgendwann anfängt zu recherchieren, nachdem sich die Todesfälle häufen und das ein bisschen merkwürdig ist, dass jeder, der dieses Spiel zockt, stirbt dann und er hat dann seltsamerweise wirklich Zugriff auf Polizeiakten und kann den Report nachlesen und die Autopsieakten einsehen und so und das ist die Erklärung, weil er eben in dieser Anwaltskanzlei arbeitet.
Genau, genau diese Szene hat mich halt irritiert, weil es wirkte eher so, als würde er sich einfach irgendwo einhacken bei der Polizei. Also das wirkt jetzt nicht so, oh, ich habe jetzt Zugriff auf diese Akten, weil ich bin halt in der Anwaltskanzlei, sondern das ist sehr, 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 sehr shady. Genau, und er arbeitet mit einem seiner besten Freunde zusammen in der gleichen Firma, nämlich von Adam Goldberg gespielter Miller Banks, so heißt der Charakter. Und die beiden erfahren dann durch einen Telefonanruf, dass einer ihrer Freunde halt gestorben ist, so der Loomis.
Ja.
Die sind dann zusammen auf der Beerdigung, wo wir auch den nächsten Charakter vorgestellt bekommen, nämlich Abigail, die unerklärlicherweise einfach Leute fotografiert, weil sie die traurigen Gesichter interessant findet. Und hat ein trauriges Gesicht, aber weint nicht. Und deswegen,
er hat das Traurigste von allen.
Er hat das Traurigste von allen, aber er weint nicht. Und das ist so geil, weil sie stellt sich wirklich vor ihm und fotografiert ihn mitten ins Gesicht und macht so,
oh sorry.
Aber es ist okay, weil sie ist cute und deswegen ist es falsch okay.
Klar.
Und aus irgendeinem Grund sind sie von da an befreundet und er holt sie auch immer zu den ganzen Freundesgruppen mit dazu.
Das
ist wirklich so. Ich habe dieses Mädchen kennengelernt auf einer Beerdigung, zu der sie nicht gehört, und sie hat Leute fotografiert. Ich fand sie cool, ich nehme sie mal mit.
Es stört aber niemand, ne? Nö, ist cool.
Das stört niemand.
Ja.
Genau.
Ja, generell diese Freundesgruppe, kann man auch mal sagen. Also wir lernen dann quasi so diese Hardcore-Gamer, in Anführungszeichen, Clique kennen, die wie alle ihre eigenen Pads mitbringen und jeder hat unterschiedliche Headsets und so. Und also der Film probiert das auch so ein bisschen rüberzubringen. Das ist wie so ein Thema von dem Film. Die tun so, das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass der Film jetzt irgendwie auch fast 20 Jahre alt ist. So, es ist einfach ein Produkt seiner Zeit, aber es ist fast rührend, niedlich mit anzusehen, wie dieser Film so tut, als wäre das Gaming so eine krasse Subkultur. So, weißt du, das ist so ein Sammelbecken für die Freaks. Und die machen da irgendwas, was man als Außenstehender nicht ganz versteht. Das hat so ganz eigene Regeln und da treffen so ganz verschrobene Paradiesvögel aufeinander. Also wir haben hier Phineas, das ist Teil eines Geschwisterpaars. Seine Schwester ist Oktober und die kümmern sich irgendwie um die Bar, die sie von den Eltern vermacht bekommen haben. Und Phineas ist so ein ganz durchgeknallter Typ, der hat so eine seltsame Strickmütze hat der auf und der so zieht an der krassesten Bong von allen und der ist so ein krasser Hardcore-Gamer, der die ganze Zeit so cool ist und wacky und abgefahren.
Elec-Controller ab, bevor er ihn anderen gibt.
Ey, das ist so ein Typ, ich weiß nicht, ob du jemals, also bestimmt, ich glaube, jeder hat mal in seinem Leben so Leute kennengelernt. Das ist genau diese Art von Menschenschlag, die finde ich persönlich so dermaßen zum Kotzen und mit denen kann ich überhaupt nicht umgehen und ich muss dann oftmals den Raum verlassen. Diese Show-Leute, die sich die ganze Zeit so krass produzieren müssen, so, die sterben, wenn die nicht irgendwie verdeutlichen können, dass sie die krassesten in der ganzen Gruppe sind, so, sie sind die absoluten Hardcore-Gamer und die sind die ganze Zeit, so als wäre so permanent so ein Leuchtstrahler auf sie gerichtet.
Genau, du musst immer Center of Attention sein.
Genau, die machen hier Show. Die sagen nicht einfach, ey, ich habe ein neues Game probiert, wollen wir es mal ausprobieren, cool. Sondern die tun wirklich so, als wäre es ihr krassester Lebensinhalt und als würde niemand das so geil finden und so wertschätzen können wie sie, weil sie die krassesten Freaks sind. Und das ist so eine Figur, auch darüber haben die Macher gesprochen, der Schauspieler von Phineas, wie heißt er, Jimmy Simpson. Der hat sich zwischendurch mal so ein bisschen Sorgen gemacht, ob seine Figur nicht ein bisschen zu nervig und nervtötend und irgendwie so arschlochmäßig, dickisch rüberkommt. Aber da meinten die Macher, ja, im Prinzip schon, aber der Schauspieler, der ist so likable, den mag man so, der ist so sympathisch, dass er das wieder wettmacht. Und ich muss sagen, so, nee, also so ganz am Ende, wenn auch Phineas dann irgendwann sein Ende findet, so da wird er so ein bisschen menschlicher, ein bisschen sympathischer. Ja. Aber bis dahin ist er ein unerträgliches Großmaul, was die ganze Zeit so eine Show abzieht. Und ich finde ihn, also mit die nervigste Figur im gesamten Film. Sollte so der coole Breakout-Charakter im Film sein, so den alle geil finden, aber ist einfach nur ätzend, der Typ.
Aber er hat zumindest noch Charakter. Ich muss ja sagen, als später dann nur noch die zwei Charakter übrig geblieben sind, die einfach am wenigsten Charakter haben und am interessantesten sind, da haben einem dann schon die anderen dann schon fast gefehlt.
So, okay,
die,
ja gut.
Die ein bisschen drüber sind, weißt du?
Okay, ich weiß, was du meinst.
Das ist das Einzige, wo ich so denke, ja, okay. Aber ich weiß, was du meinst. Der Charakter ist darauf aus, dass er nervig ist und dass er irgendwie völlig übertrieben ist. Also der ist ja komplett drüber. auch sowas, das Hutch ihm sagt, hier, ich habe dieses Spiel noch irgendwie von der kleinen Schwester von Loomis bekommen. Das war wohl das, was er zuletzt gespielt hat, bevor er gestorben ist. Und dann ist ja Phineas voll darauf aus, dass wir alle zusammen dieses Spiel spielen und Ja, ich dachte mal, Alter, ich hab dir gerade gesagt, dass einer meiner besten Freunde gestorben ist, als ich das Spiel gespielt hat, so. Also, wie insensitive kannst du sein, so, weißt du?
Ja.
Also, ja, keine Ahnung. Soll halt einfach ein Arschloch sein. Ich fand's aber teilweise sehr lustig, wie überdreht er ist, also, wie bescheuert.
Kann ja, ich meine, okay.
Wirklich ernst nehmen.
Ja, und ich muss zugeben, wenn ich es nochmal Revue passieren lasse, also er ist ja offenbar der Comic Relief Character. Also er ist derjenige, der irgendwie so für die Gags sorgt und so, für die Schenkelklopfer. Und ich muss zugeben, er hat so zwei kleine Highlights. Die erste Szene, die ich sehr mag, ist, als die Freunde panisch dann in das Café rennen, von dem sie wissen, dass Finister sitzt und zockt, weil sie irgendwann kommen sie so dahinter, wenn du im Spiel stirbst du auch in echt und, ne, ja. Und sie wollen Leute davon abhalten, das zu zocken. Und sie kommen dann so reingerannt, reingestürmt und sie sehen ihn von über gesunken, so halb auf seinem Laptop mit dem Kopf und so, sind panisch. Und dann kommt er aber so hoch und hat einfach nur an so einer mega großen Bong gezogen unter dem Tisch. Und ich musste da echt lachen, weil das war so ein dummer Gag. Was
keinen Sinn ergibt, wie er da sitzt.
Nein, kein Mensch würde so an der Bong ziehen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, weil der Gag so blöd war, hat er mich erwischt, dann muss ich lachen. Und als er dann quasi der Nächste ist, der chronologisch stirbt oder als er sich zumindest Sorgen macht und denkt, okay, jetzt das Spiel jagt mich jetzt gerade. Und er ruft so seine Freunde an in Panik und probiert sich so ein bisschen zu vergewissern und sie wollen wissen, hey, wo bist du gerade, wir kommen und so. Und er kriegt Angst und sowas. Und dann geht Abigail, die scharfe junge Blondine, der Neuzugang in der Clique, geht so ans Telefon und er ist noch ganz panisch und dann fragt er, Moment mal, spricht der Abigail? Ja. Und dann wird er auf einmal so ganz cool und ruhig sagt so, was geht, Mama? Ja, da muss ich echt, okay, da muss ich sagen, fuck, ey, auch der hat mich irgendwie erwischt. Also von daher, ja, okay, vielleicht hast du recht, ohne den wäre der Film wahrscheinlich noch dröger, aber man muss ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, um den zu ertragen.
Got stuck out here on River Road. I'm just south of Binky's Adult Store, man.
I'll drive.
Who's that, Abigail?
Yeah.
What's up, Mama?
What's up?
Ja, auf jeden Fall. Aber wenn ich auch cool finde, weil er einfach so drüber ist und merkwürdig rüberkommt und einfach merkwürdig sein soll, ist Frankie Muniz' Charakter, nämlich Swink.
Diese Name!
Ja, es ist fantastisch. Und er hat die beste erste Szene überhaupt. Ich weiß noch, dass ich damals Tränen gelacht habe. Ich habe die 3-4 Mal angeguckt. Ich habe immer wieder mit dem Controller wieder zurückgeskippt in der Amazon-App, weil ich so lachen musste bei diesem Jumpscare. Weil es klingelt bei Hutch und er guckt halt durch diesen Türspion und du hast dies erst überlegt und Frankie Muniz ploppt halt so von unten auf und sagt so, can Hutch come out to play? Das wirkt mir so bescheuert. Ich habe, glaube ich, damals auch so eine Instagram-Story davon rausgehauen. Ich muss sie nochmal raussuchen. Wenn man mich dann lachen hört, dann kann ich die vielleicht nochmal einspielen. Falls nicht, dann habe ich sie nicht gefunden.
Ja, okay.
Aber ja, die liebe ich sehr, 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 die Szene. Und ich musste schon wieder lachen, weil ich vergessen habe, dass die existiert.
Jesus Christ. Can Hutch come out and play?
Swink, you scared the crap out of me, man.
Why, yes, I'd love to come in. Thank you for asking.
Ja, und wir sollten nochmal erwähnen, ne, Frankie Muniz kennen ja die allermeisten wahrscheinlich durch Malcolm in the Middle.
Ja.
Malcolm mittendrin. Ich habe das jetzt nie so richtig verfolgt, so, aber natürlich habe ich den dann gleich erkannt. So wie man generell sagen muss über die Schauspieler. Also das ist jetzt nicht die absolute A-Riege der Leute. Also Hutch wird gespielt von John Foster und das ist der Bruder von Ben Foster, den man ja durchaus aus vielen Produktionen schon kennt. Und ich habe irgendwo gelesen, oder vielleicht haben sie auch die Macher gesagt, dass dieser Part von Hutch, eigentlich für Ben Foster geschrieben wurde, aber er hat dann den Part an seinen Bruder abgegeben, weil Ben Foster meinte ja, mein Bruder kann das besser spielen. Ich dachte, genau, der hat einfach das Skript gelesen und gesagt, boah, Alter, auf keinen Fall spiele ich in einem Schrottfilm mit. Hier, das kann mein kleiner Bruder machen. So, und also besonders ist vielleicht nochmal rauszustellen, dass hier Loomis Crawley, den du am Anfang erwähnt hast, das erste richtige Opfer, wird gespielt von Milo Ventimiglia. Ich glaube, den kennt man noch am ehesten aus Heroes. Da hat er, ich glaube, wie hieß er, Johnny Petrelli oder so. Da hat er mitgespielt und ich kenne ihn aus, ich glaube, Pathology ist so ein Horrorfilm, der spielt da so einen Gerichtsmediziner und in The Divide habe ich ihn gesehen. Also das ist so ein Gesicht, hat man schon ein paar Mal erblickt im Film, aber hat nie so den ganz großen Durchbruch geschafft. Ich glaube aber, unter allen Schauspielern ist er wahrscheinlich noch derjenige mit der größten Erfahrung gewesen und der vielleicht noch so ein bisschen Bildschirmpräsenz hat. Und deswegen weiß ich nicht, ob es eine gute Idee war, den quasi als Easter Egg, so ein bisschen wie in Scream mit Neve Campbell, ach Quatsch, mit Casey Becker, Drew Barrymore, den nach 10 Minuten schon sterben zu lassen, weil alle danach sind nicht wirklich geile Schauspieler. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee war.
Hat er wahrscheinlich Besseres zu tun.
Ja, ich wüsste nicht was.
Zum Beispiel einen besseren Film mitspielen.
Ja, das stimmt.
Ja, auf jeden Fall, nachdem die ganzen Freunde sich zusammengetrommelt haben, um dieses Spiel zu spielen, sitzen sie dann halt da in ihrer Wohnung und spielen das Game zu sechst, glaube ich. Tatsächlich, also ja. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es funktioniert anscheinend über online und vor allem, weil es auch nur eine Kopie von dem Spiel gibt, ne? Naja,
ja, ja,
sollte,
ja,
man
ja,
nicht, genau. Sollte man nicht so viel drüber nachdenken. Es gibt nur eine CD, fällt mir gerade ein. Fünf spielen das nämlich vor Ort in dieser Wohnung und
ja.
Der
Miller, glaube ich.
Genau, Miller, der Charakter von Goldberg, der spielt das in seiner Kanzlei quasi. Ja,
genau.
Nach Feierabend. Ja. Und vorher wird noch mal die Geschichte vom Spiel so ein bisschen runtergerissen von so einer tiefen Stimme, die halt erzählt, dass es um die Gräfin Elizabeth Bathory geht, die tatsächlich auch eine echte Person war. Wusstest du das?
Ja, ja, das wusste ich auf jeden Fall. Ja.
Die soll ja irgendwie bis zu 650 junge Mädchen und Frauen umgebracht haben.
Was ja, das wird gesagt. Also diese Elizabeth Bathory, das ist diese berühmte Blutgräfin. Da gibt es auch eine Million Filme über sie. Also in Hostel 2 wird sie auch mal quasi als Motiv mal benutzt, als das eine Mädchen quasi kopfüber aufgehängt wird und dann legt sich so eine Frau drunter und mit einer Sichel wird dann diese Mädchen die Halsschlagader aufgeschnitten und die Frau drunter irgendwie badet dann in Blut, weil sie glaubt, das hält ihre Haut frisch. Und das ist unmittelbar eine Referenz auf diese Blutgräfin. Und also tatsächlich, ich habe eine ganz kleine Verbindung zu dieser Figur, weil ich mal ein Telefoninterview mit Julie Delpy geführt habe, die Regisseurin und Hauptdarstellerin von, ich glaube, die Baronin, The Baroness oder so war. Das war auch so 2006, 2007 mit Daniel Brühl. Das ist ein Film, da geht es eben um diese Blutgräfin. Sie spielt die da. Und da, ich habe die am Telefon interviewt. Deswegen habe ich so eine ganz, ganz leichte Verbindung zu dieser Figur der Blutgräfin. Ja, genau. Und sie ist quasi so die Gegenspielerin, der Bösewicht in diesem fiktiven Videospiel.
Genau, was darin jetzt halt wirklich wahr ist und was nicht, kann man, also weiß man halt nicht wirklich so. Aber angeblich soll die wohl irgendwie sehr viele Frauen umgebracht haben und halt in dem Blut gebadet haben, um jung zu bleiben. Oder es getrunken haben. Also, whatever. 650 ist auf jeden Fall eine ordentliche Zahl. Dann wäre sie mit einer der größten Serienkiller aller Zeiten.
Ja, genau. Ob das stimmt, aber gut. Aber es macht zumindest, es ist eine okayer Prämisse für eine Horrorfigur. Finde ich okay.
Genau, auf jeden Fall ist ihr Geist wohl irgendwie in Verbindung mit diesem Videospiel gekommen und sie stellt dann quasi damit so die Brücke von der echten und der Geisterwelt dar, weswegen sie dann halt die Leute jagen kann.
Und bitte denkt nicht allzu sehr drüber nach.
Genau, bitte, falls ihr das immer noch tut, während ihr unseren Podcast hört, bitte hört auf zu denken. Genau, alle spielen zusammen das Spiel und um wirklich ins Spiel zu starten, musst du ein...
So eine Beschwörungsformel.
Genau, so eine Beschwörungsformel irgendwie aufsagen. Weil das Spiel ist nämlich voice-activated. Oder eine sagt zumindest so, vielleicht muss man das irgendwie mit Voice-Activation machen. Und der andere meint so, voice-activated? No way. That's next-generation technology.
Ey, und ich muss zugeben, als ich es nochmal gesehen habe, die Idee finde ich aber gar nicht so schlecht. Ich meine, auch hier, man darf auf gar keinen Fall, haben wir gerade schon gesagt, anfangen, über so Details nachzudenken. So, was ist, du kannst das Spiel nicht starten, wenn du kein Mikro hast oder so. Ne? Es gibt auch Leute, die zocken das vielleicht ohne Headset und Mikrofon, die können das Spiel nicht starten, ist Quatsch. Aber die Idee, dass alle erstmal quasi einen Text vorlesen müssen und dann wird das Spiel erst gestartet, die finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Also, das war so eine Sache, da dachte ich, ja, okay, finde ich nett.
Ja, na, stimmt schon. Auf jeden Fall endet das Ganze, diese Gaming-Session endet damit, dass der Charakter von Adam Goldberg, von Miller Banks, dass der halt stirbt und kurz danach auch im Büro, genauso wie Loomis, von einem Geist ins Jenseits geschickt wird, auf genau die gleiche Weise, wie sein Charakter im Spiel gestorben ist.
Das mysteriös. Ja, nochmal ganz kurz, ich glaube, darüber sollte man nämlich auch mal kurz reden, so wie dieses Videospiel tatsächlich aussieht. Also im Vorfeld, noch bevor wir das Spiel so richtig sehen, wird so ein bisschen, also so ein Ruf aufgebaut, das muss irgendwie so richtig krasser Underground-Shit sein, keiner weiß so ganz genau, woher es kommt und es gibt auch nur diese eine Kopie und Leute verabreden sich das, um das zu zocken und es hat sowas was Verbotenes, was Illegales, auch so ein bisschen was Gefährliches, als würde man mit so einer neuen Droge experimentieren, so, oh, ich bin an was Geiles rangekommen, traust du dich? Und letztendlich, wenn man das Spiel Spiel sieht, das sieht aus wie so ein, weiß nicht, wie so ein schlechter Left 4 Dead Klon oder so. Also alle Leute bauen sich so ihre eigene Figur zusammen. Jeder hat so ihre eigene Waffe. Der eine hat eine Shotgun, der andere hat so zwei Nagelpistolen oder so in der Hand. Und die Figur von Frankie Muniz hat, glaube ich, hier so ein Crowbar, wie heißt das? Brechstange. Ja, und dann rennen die Figuren einfach so, jeder für sich rennt irgendwie über so einen Friedhof und wird die ganze Zeit von irgendwelchen Figuren angesprungen, angegriffen. Irgendwann sind die an so einem Landhaus, da krabbeln so geisterhafte Gestalten, krabbeln an der Wand lang und so. Also auch hier wieder, da sind wir wieder bei dem Punkt, das wirkt irgendwie einfach so, als hätte jemand das, was es schon 100 Mal gab, versucht irgendwie für den Film zu verwursten, aber da ist jetzt nicht wirklich eine eigene Idee oder eine frische neue Identität so drin. Deswegen wirkt es umso lachhafter, wenn im Vorfeld so getan wird, als wäre das hier der ganz heiße Scheiß. Und später im Film lernen wir auch noch kurz den Entwickler kennen. Und der sagt dann, er wollte endlich mal ein Horrorgame machen, was so authentisch wie möglich ist. So als das quasi wie so das spielbare Gesichter des Todes. So wie in dieser Netflix-Folge, ich weiß nicht, welche Season das war, mit diesem Horrorgame, was dann die Leute im echten Leben tötet, weißt du? Bei Black Mirror? Die Episode, deren Namen ich gerade vergessen habe. Aber so ein bisschen, glaube ich, wollte auch Stay Alive so diese Anklänge davon haben, so das ist so das Horrorspiel, was weitergeht als alle anderen. Das ist schon fast zu krass.
Aber warte mal, hast du den Director's Cut geguckt?
Ja, ich habe tatsächlich den Director's Cut geguckt.
In der normalen Theatrical-Version hat man gar nicht diese Begegnung mit dem Entwickler.
Ja, stimmt, genau, richtig. Darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Ich kenne auch nur den Director's Cut. Mir war ehrlich gesagt gar nicht klar, dass es was anderes gab als den Director's Cut, weil ich auch gelesen habe, dass erstmal die geschnittene Version ins Kino kam und die ist dann völlig gefloppt, hat ganz schlechte Bewertungen bekommen. Und dann später hat das Studio aber den Director's Cut nachgeschossen und dann wurde die Bewertung und das Feedback ein bisschen besser und seitdem ist er auch so ein kleiner Kultfilm in ganz dicken Anführungszeichen. Und ich dachte noch so, ey, holy shit, dann muss ich ja mal den Director's Cut gucken, vielleicht ist der ja wirklich besser als das Gerümpel. So, und dann gucke ich auf meine DVD-Packung und da steht drauf hier Extended Director's Cut und das war schon also der Director's Cut. Und dann dachte ich, mein Gott, wie muss denn dann die erste Fassung ausgesehen haben? Das muss ja unguckbar gewesen sein. Unfassbar. Nein, ich kenne tatsächlich nur den Director's Cut, ja.
Ja, okay, aber eigentlich kommen nur zwei Szenen dazu, die gar nicht mal so viel zum Film beitragen. Also,
cool.
Du hast jetzt einmal das Treffen mit dem Entwickler, der aber einfach nur sagt, so, ich bin Entwickler, aber ich kann euch auch nicht mehr sagen. So. Ja. Und dann hast du noch mal ein Treffen mit irgendeiner Frau, was war das nochmal? Die Autorin oder sowas?
Ja, Alice Creek spielt da.
Genau.
Haben wir vor ein paar Monaten, ist ja schon her, bei unserem Silent Hill Podcast angesprochen. Ja. Und kennen wir auch aus ganz vielen Genreproduktionen, eben aus Silent Hill, aus Schlafwandler von Stephen King. Kennen wir sie. Sie hat die Borg Queen gespielt in Star Trek, in Ghost Story hat sie mitgespielt. Also die hat echt eine Menge Grusel- und Horrorfilme gedreht und ich kann nicht ganz verstehen, warum sie bei diesem Gerümpel da mitgemacht hat. Also weiß ich nicht, ob sie Schulden hatte oder so, aber die ist eigentlich viel zu gut für diesen Film, ist aber auch nur 3 Minuten zu sehen. Ach, und die fehlte eigentlich im Originalcut, oder was?
Genau, ja, diese Unterhaltung ist auch einfach gar nicht drin. Also so viel fügt er tatsächlich gar nicht hinzu, um ehrlich zu sein.
Okay, so. Ja.
Deswegen, ich glaube, vielleicht war das ein Marketing-Ding von denen. Ja, seitdem ist der Film viel besser, glaubt uns.
Ja, vielleicht. Aber ich meine, also ich glaube, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, hat man jetzt, glaube ich, die Grundstruktur verstanden. Die Teenies in Anführungszeichen, spielen das Spiel und dann der Reihe nach einer nach dem anderen wie stirbt. So, und irgendwann checken die, ach verdammt, das hängt mit dem Spiel zusammen. Die Überlebenden müssen auch die Polizei davon überzeugen, dass nicht sie dafür verantwortlich sind, dass komischerweise alle aus der Clique nach und nach sterben, sondern dass es offenbar irgendwas mit diesem Videospiel zu tun hat. Und da sollten wir auch noch erwähnen, dass jemand aus The Wire mitspielt, den wir da alle als Bank kennen. Der heißt, warte mal, wie heißt er? Ach, ich vergesse seinen Namen.
Wendell Pierce.
Wie heißt er?
Wendell Pierce,
genau. Er spielt Detective, wie heißt es? Thibodeau?
Ja, irgendwie so ein ganz Theodore? Komischer. Die Namen in diesem Film sind von einer anderen Welt.
super weird. Also ich meine, ich freue mich immer, wenn ich irgendjemanden aus The Wire sehe, weil meine absolute Lieblingsserie ist nach wie vor The Wire, finde ich das Beste, was jemals gemacht wurde. Aber auch hier, so, der ist eigentlich zu gut für sowas. So, manchmal frage ich mich, wie sind Schauspieler da reingeraten? Fanden die das Skript wirklich so gut oder haben die den Machern Gefallen getan? So, aber das ist so ein kleines Easter Egg, wenn man The Wire kennt. Aber auf jeden Fall, ne, darauf wollte ich hinaus, Grundstruktur ist klar, nach und nach sterben sie alle, ne? Und wir haben am Ende noch die letzten beiden Überlebenden und die ziehen dann quasi in die Schlacht gegen die Blutgräfin Elizabeth Bathory und müssen sie besiegen, damit sie nicht auch Opfer des Videospiels werden. Also von der Story her erwartbar dünn und hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Substanz. Deswegen ist vielleicht da die spannendere Frage, wie sind denn nun tatsächlich die Kills inszeniert? Reißen die denn wenigstens was raus?
Man sieht ja teilweise die Kills überhaupt nicht großartig. Also meistens ist es wirklich, du hörst dieses Vibrieren vom Controller, irgendein Stock-Jumpscare-Sound, der zwischendurch mal eingespielt wurde, wo du gar nicht so wirklich was siehst. Und dann hast du meistens einen Shot, wie die Kamera oder Kameramann oder Frau auf den jeweiligen Charakter zurennt und der einfach nur schreit so, ah! Und dann ist halt Cut und du siehst danach irgendwie den Charakter in der echten Welt und nochmal in der Videospielwelt, dass sie ähnlich so tot da liegen.
Ja. Und also ist das okay für so einen Film oder hätte der mehr Splatter vertragen können?
Ich glaube, mit mehr Splatter wäre es tatsächlich interessanter gewesen, um ehrlich zu sein. Es ist natürlich, kann man natürlich diskutieren drüber, aber wenn du schon so Richtung Trash-Horror gehst, dann mach's wenigstens so volle Kanone, also geh da richtig rein. Also ich glaube, den einzigen Moment, wo man es vielleicht ein bisschen mehr sieht, ist bei dem Cop, der dann auch später im Auto stirbt, wo dann irgendwie sich so Klauen von hinten in seinen Mundwinkel reinziehen und dann siehst du zumindest, dass es irgendwie auseinandergezogen wird und dann hast du danach so eine Blutexplosion im Auto.
So. Ja, genau. Also man sieht nicht, wie sein Kopf verplatzt und zerrissen wird, aber wenn man genau die Szene vorher im Videospiel gesehen hat, da passiert nämlich seiner Spielfigur exakt das, da weiß man, okay, ich muss das jetzt nicht gesehen haben, um zu raffen, was jetzt gerade mit seinem Kopf passiert ist. Also ich denke, das ist jetzt irgendwie relativ naheliegend, dass es einfach so eine Sache des Ratings war. Die konnten jetzt nicht übermäßig brutal werden, weil es kein R-Rated-Film sein sollte. So, da sollten ja die Teenies ins Kino gelockt werden. Von daher, ich kann es schon nachvollziehen. Ich finde aber auch ähnlich wie du, also ich glaube, das hätte den Film echt nochmal aufgewertet, wenn man wenigstens ein bisschen was gesehen hätte, weil so ist es so eine Masche, die nutzt sich relativ schnell ab, also nicht zu sehen, das ist ja auch mal okay, aber irgendwann denke ich mir, okay, wie du schon gesagt hast, so beim nächsten ganz schnellen Zoom auf so ein schreiendes Gesicht, und dann sehen wir irgendwie 3 Minuten später, wie dann die Leute irgendwie an den Ort des Geschehens kommen und man sieht einfach die Leiche da liegen. Da ist also für Horrorfans ist da jetzt nicht so wahnsinnig viel rauszuholen. Ziemlich blutleer im wahrsten Sinne des Wortes.
Das stimmt schon. Aber was auf jeden Fall rauszuholen ist, sind einige lustige Szenen, die, glaube ich, nicht lustig sein sollten.
Jetzt kommen wir zu den Highlights.
Ja, ich habe echt, genau, die Geschichte gibt es halt wirklich nicht mehr viel her. Du hast das Ende ja quasi rund angerissen. Also ja. Die sind irgendwann in dem gleichen Haus, das es auch im Spiel gibt, brauchen auch ungewöhnlich lange, um zu checken, dass das gleiche Haus ist, weil sie schon sehr oft gesehen haben.
Sind nicht die cleversten.
Es sind wirklich nicht die cleversten. Sie passen sich ihrem Namen an. Genau, und dann merken die halt so, okay, sie können diesen Geist so bekämpfen, wie man halt auch die Geister im Spiel bekämpft. Also mit einer Rose zum Beispiel abwehren und alle Sachen, die man im Spiel irgendwo hinlegt. Zum Beispiel Munis legt seine Brechstange irgendwo hin und Hutch hat sie dann auf einmal in der echten Welt und sowas. Das sind irgendwie interessante Ansätze, finde ich. Da hätte man mehr draus machen können, glaube ich. Aber wurde halt nicht so wirklich doll ausgereizt, nur am Ende so ein bisschen. Und
ja,
genau.
Also gerade das mit dieser Brechstange ist mir auch aufgefallen. Ich finde, das ist so ein krasser Realitätseinbruch, weil das war so ein Element, das wurde vorher nie so richtig definiert und richtig klargestellt. Also natürlich,
genau, das kam aus dem Nichts.
Genau, also natürlich gibt's die eindeutige Beziehung zwischen Videospiel und Realität, ne? Wenn die im Spiel sterben, sterben die auch in echt. Okay, das rafft jeder, alles klar. Aber dass eine Figur im Spiel ein Objekt ablegt und dann kriegt eine andere Figur in der Realität, liegt es ihm auf einmal zu Füßen. So, das fand ich ein bisschen weird. Also, das hätte man viel besser erklären müssen und dann hätte man vielleicht irgendwie die Story auch ein bisschen anders erzählen können. Also, dass es nicht nur, dass das Spiel auf die Realität nicht nur in den Todesszenen Einfluss nimmt, sondern wirklich, dass man mit seinen Handlungen auch die Realität, also Handlungen im Spiel, die Realität in der echten Welt beeinflussen kann. Das wäre, glaube ich, eine interessante ein interessanter Story-Schlenker gewesen, ja. Kam so aber aus dem Nichts, oder es wird relativ viel Aufriss auch um so ein Feuerzeug gemacht, weil Hutch hat so eine tragische Hintergrundgeschichte, er hat so einen Brand miterlebt und seine Familie ist da irgendwie ums Leben gekommen und so, der ist auch total vernarbt, man sieht in einer Szene, wie er so eine riesige Brandnarbe auf dem Rücken hat und so, und deswegen hat er auch Angst vor Feuer, es wird irgendwie immer so angerissen, aber so ganz so eine richtige Wichtigkeit in der Story, so ein Payoff gibt's dann doch nicht. Also viele Sachen werden genau. So angerissen, aber sind einfach nicht richtig durchdacht, wo man sich denkt so, hä? Was sollte das jetzt? Verstehe ich nicht.
Er macht halt keine Charakterentwicklung durch. Also er hat von Anfang an Angst vor Feuer, wegen dieser Geschichte, die passiert ist. Aber am Ende tötet er halt den Geist mit Feuer, aber hat trotzdem noch Angst davor. Also du hast irgendwie das Gefühl, du hast jetzt keine wirkliche Entwicklung durchgemacht. So, du bist immer noch im gleichen Stand wie vorher. Und das wirkt halt so unnötig irgendwie. Aber Stichwort Feuer, da gab es auch ein paar Szenen, die ich mir aufgeschrieben habe. Einmal fand ich es halt mega lustig. Er hat halt einfach Angst vor Feuer, weil sein Vater das Haus angezündet hat, weil er dachte, dass seine Frau rumhurt. Das hat er ja gesagt so.
Richtig.
Und Hutch sagt das auch so irgendwie im Nebensatz und lacht dabei so, my dad went a little nuts.
A little? Das Haus angezündet. My dad went a little nuts. Ey, man sollte immer ein gewisses Understatement wahren.
My dad went a little nuts. Und was ich auch lustig finde, seine Freundin, October, was gar nicht rüberkommt, ist, dass sie beide zusammen sind, weil die machen am Anfang sich nur umarmen oder so.
Stimmt, also, ja.
Die sind nicht wirklich so wie ein Paar, aber auf jeden Fall ist es seine Freundin. Und seine fucking Freundin zündet wirklich so ein paar Zentimeter von seinem Gesicht mit einem Feuerzeug, fuchtelt sie herum und zündet eine Zigarette an, was halt bei ihm das PTSD auslöst. Anscheinend hat seine Freundin einfach vergessen, dass ihr Freund PTSD hat und fucking Angst vor Feuer. Das ist so bescheuert, aber ja, das sorgt dann wieder für so einen Moment, wo er ganz kurz so ein Feuer aufblitzen sieht und so, dazu kommt dieser Stock-Jumpscare-Sound, dieses fand ich dann auch wieder sehr lustig. Und auch jedes Mal, wenn irgendwas halt bevorsteht, was irgendwie mit der Geisterwelt zu tun hat, dann hat man nicht nur dieses Controller-Vibrieren die ganze Zeit, sondern auch das Bild wird krass entsättigt, wird so komisch düster, als hätte jemand einfach, jeder, der schon mal Color Grading gemacht hat, weiß, okay, einfach die Helligkeit ein bisschen nach links ziehen, alles so ein bisschen nach links ziehen und die Sättigkeit runter und dann noch so ein Blaufilter drüber und eine Vignette drumherum. Das ist im Prinzip jedes Mal dann
fertig
die Welt. Und dann frage ich mich halt so, okay, sehen die Akteure das innerhalb dieser Geschichte auch so? Also ist die Welt einfach dunkel geworden oder ist es jetzt nur ein Stilmittel, was völlig bescheuert aussieht?
Ja, also in der einen Szene, als Phineas in seinem Auto unterwegs ist und die Landstraße langfährt, also exakt so ist es ja. Es wird ja wirklich um ihn herum dunkel. Er bemerkt es ja. Also,
das ist die einzige Szene, wo das so wirkt, als würde dieser Charakter das mitbekommen. Weil bei den anderen, die suchen ja immer noch nach irgendjemandem und es ist schon komplett dunkel um sich herum. Und
denkt also, ja, auch hier wieder, es ist ein bisschen inkonsequent. Also alles in diesem Film ist irgendwie nur so angerissen, es ist nicht wirklich durchdacht. Was mir bei dieser speziellen Szene aber so halbwegs gefiel, war tatsächlich der Tod von Phineas. Er wird quasi von so einer Pferdekutsche in den Boden gemangelt. Ja. Und dann gibt es eine Sequenz, also ist jetzt auch nicht so krass originell, aber sticht zumindest raus, weil ich das Gefühl hatte, okay, sie haben sich da überlegt, wie können wir das ein bisschen netter inszenieren. Man sieht nämlich so im Zeitraffer, ist die ganze Zeit von oben gefilmt, seine Leiche liegt auf dem Boden und dann sieht man so quasi im Schnelldurchlauf, wie dann so die Feuerwehr ankommt und der Krankenwagen, dann wird seine Leiche abgedeckt und dann wird der Tatort abgesperrt und dann kommen so seine Freunde und sitzen um ihn rum und trösten sich und weinen und sowas. Und das läuft alles in so einem Ultra-Zeitraffer ab. Also eine Zeitspanne von, weiß nicht, 2 Stunden läuft da quasi in ein paar Sekunden gefühlt ab. So, und auch hier, wie gesagt, ist jetzt nicht krass originell, aber fand ich zumindest mal nett, weil das einer der ganz wenigen Momente ist, wo der Film zumindest versucht, dass man emotional so ein bisschen mitfühlt mit dem Film und mit den Figuren, weil die gerade jemanden aus der Freundesklicke verloren haben. Und bislang war das irgendwie immer so, ja, alle tun total geschockt und können sich nicht erklären. Aber so wirklich emotional irgendwie einen Ausschlag hat man da jetzt nicht nach oben oder unten. Und der Tod von Phineas, also das ist für mich so, da probiert der Film einmal also ein kleines emotionales Ausrufezeichen zu setzen und uns Zuschauer daran zu erinnern, oh, hier ist gerade jemand gestorben. So, das ist nicht einfach nur so ein Plot-Device und jetzt geht die Geschichte weiter, sondern hier ist gerade echt jemand irgendwie aus der Clique ist gestorben. Die müssen jetzt mit dem Tod irgendwie umgehen können von ihm. Also das ist die Sache, die hat mir an dieser Sequenz halbwegs gut gefallen. Aber ansonsten würde ich auch sagen, genau wie du vermutest, dann wird das Bild einfach so ein bisschen entsättigt, wird dunkel gemacht und dann weiß ich als Zuschauer, oh, es wird wieder spooky.
Ja, genau, also der Film hat halt auch nichts irgendwie Unvorhersehbares. Also alles ist vorhersehbar, alle Jumpscares sind funktionieren nicht irgendwie aus irgendeinem Grund. Also ich bin nicht immer zusammengezuckt.
Nee, überhaupt nicht.
Was das Ding ist, manche, selbst die schlechtesten der schlechten Horrorfilme kriegen es ja hin, irgendwie, dass man zusammenzuckt. Das ist, heißt nicht, dass es gruselig ist, sondern es ist einfach ein lautes Geräusch. Es wird einfach stumpf reingeschmissen.
Ja.
Jeder erschreckt sich, keiner findet es gruselig, alle finden es nervig. So, aber es machen
alle genau,
alle nervig, Filme genau. Machen es trotzdem. Und das hat nicht mal bei dem Film funktioniert so. Ich weiß nicht, ob sie es versucht haben oder ob sie einfach das für die Atmosphäre eingebaut haben. Aber ja, das auf jeden Fall. Ich finde lustig, dass Hutch am Ende den Geist mit einem Alienware-Laptop tötet, was so mit die dreisteste Werbung überhaupt ist.
Es ey, ist einfach diese
wirklich dieses ja, Logo
in Alienware die Kamera gehalten, überall.
Weil der Laptop halt spiegelt, weil er halt so eine Reflexion ja. hat. Und der wird immer wieder gezeigt, der Laptop. Und es ist halt wirklich einer der wichtigsten Shots am Ende, weil es den Geist tötet. Und das fand ich so lustig, wie sehr hat Alienware da Kohle reingeschäffelt. Keine Ahnung.
Ja, ne? Also das denke ich mir auch. Da muss auf jeden Fall Geld geflossen sein von Alienware zur Produktion, ja. weil es wirklich so auffällig ist. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, irgendjemand hat da Budget für freigegeben für so einen Schrottfilm. So, ich weiß nicht, ob sich Alienware damit einen Gefallen getan hat, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall auch hier fast putzig zu sehen, so wie plump dreist da diese Schleichwerbung reingefahren wird. So, also damit wird am Ende die Blutgräfin besiegt mit so einem spiegelnden Alienware-Laptop. So, ah! Ja, war auf jeden Fall ein großer Lacher. Aber ansonsten also ich bin da voll bei dir. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Film auch nur einen Schockeffekt so richtig ansetzt. Der ist nicht wirklich gruselig. Er gibt sich manchmal Mühe. So, also ich würde dem Film nicht unterstellen, dass der sich keine Mühe gibt und so faul und einfach nur so Sachen runterschrubbt, um da billig Kohle mitzumachen. Ich glaube, die haben schon was probiert, was versucht. Mhm. So vielleicht mit mehr Budget und mit besseren Schauspielern. Also irgendwo ist da so der ganz kleine Samenkorn vor einem gar nicht mal so schlechten Gruselfilm. Aber in der Form hat es überhaupt gar nicht funktioniert. Wie findest du denn generell so die ganze Prämisse? Du hast ein verfluchtes Videospiel, was dich tötet. Ist es cool oder ist es komplett albern?
Ich mag das, aber ich glaube, das haben wir auch schon mal festgelegt. Wir beide stehen ja auf so, ich kaufe das Wort nicht ein, aber Konzeptfilme, genau das.
Ja.
So, also ein billiges Konzept, da haben wir letztes erst drüber geredet. Und darum Film stricken. Weil ich meine, wenn ich jetzt so zurückdenke, das ist der Grund, warum ich damals dann auf diesen Stream geklickt habe. Warum ich den Film überhaupt geguckt habe. Weil ich das durchgelesen habe und ich fand die Prämisse so, klang so lustig einfach. So
ja.
stumpf runtergebrochen. Und deswegen habe ich mir den Film angeguckt. Deswegen, ich glaube schon, dass man da was machen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das, es ist wahrscheinlich nicht einfach, draußen einen guten Film zu machen. Weil
ja, das
allgemein von der Prämisse schon so ein bisschen so einen gewissen Trash-Faktor hat.
Ja,
aber an sich finde ich es cool. Man hätte bestimmt deutlich, deutlich mehr draus machen können.
Ja, und du hast gerade Trash-Faktor gesagt und das stimmt auch eindeutig. Aber auf der anderen Seite, also ich sehe Stay Alive, wenn man so ganz, ganz großzügig und wohlwollend sein möchte, dann könnte man sagen, dass das im Prinzip die logische Weiterentwicklung von so einem Film wie Ring ist. So, damals war es ein verfluchtes Videoband. So, und 20 Jahre später oder 15 Jahre später ist es halt ein verfluchtes Videospiel. Natürlich klingt es erstmal albern, aber ich glaube schon, also dass in neuer, in Anführungszeichen, Technologie, dass da manchmal irgendwie auch leicht was Unheimliches liegen kann. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Videospiele irgendwie noch neu sind, aber vielleicht wurde so der Gruselaspekt, den Spiele haben können oder wie die auf Leute wirken, wurde ja vielleicht wirklich noch nicht so ganz ausgeschöpft. Von daher finde ich auch die Idee, dass man Horrorfilm auf der Idee eines verfluchten Videospiels aufbauen, so, ja, finde ich legitim. Finde ich okay. Ich sehe es aber ja. ähnlich wie du. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, das wirklich so konsequent und so unheimlich und auch so kompetent durchzuziehen und rüberzubringen, wie Gore Verbinski 2002 mit Ring geschafft hat, weil, naja, so ein Videoband, ich glaube, da musst du nicht mehr so wahnsinnig viel erklären. Also ich glaube, jeder, auch damals so jeder Dulli hat gecheckt, ich kenne VHS-Bänder, ich weiß, Videoband, raffig, sind unheimliche Bilder, alles klar, hab ich verstanden. Beim Videospiel, glaube ich, musst du noch viel mehr Erklärarbeit leisten, wie genau das funktioniert. Und dann hast du Also für Leute, die nicht mit der Materie vertraut sind. Und dann hast du eben auch das Element, was wir am Anfang auch schon besprochen haben, wenn du da im Zuschauerraum Leute sitzen hast wie uns, die schon mal ein Videospiel in der Hand hatten, dann achten die natürlich überkritisch auf so kleinste Details. So, nee, das sieht nicht aus wie ein echtes Videospiel. Nee, das ist gefaked. Nee, das ist einfach nur ein Renderfilmchen, was die abspielen. Also ich glaube, da legst du dir so unglaublich viele Hürden selber in den Weg, die es dir vielleicht tatsächlich, ja, sehr schwer bis fast unmöglich machen, aus einer einigermaßen legitimen Prämisse wirklich einen guten Gruselfilm zu machen. Deswegen funktioniert Stay Alive vielleicht einfach nicht.
Ja, und ich glaube, das wäre tatsächlich auch bei so einer Art von Film vorausgesetzt, um ihn richtig gut zu machen oder deutlich besser zu machen, dass du ein Spiel entwickelst oder zumindest durchdenkst, was realistisch wirken könnte, also was man gefühlt auch wirklich spielen könnte. Oder du bastelst halt wirklich ein Spiel. Mittlerweile gibt es ja, also damals natürlich nicht so einfach, aber mittlerweile gibt es ja zig Möglichkeiten über irgendwelche Unreal Engines oder sowas, dass selbst Leute, die jetzt nicht groß Ahnung haben von Programmieren oder sowas, mit Nodes und so ein Spiel entwickeln können, dass du da halt einfach dich irgendwie zusammensetzt und wirklich ein Konzept überlegen musst, wie so ein Spiel aussehen könnte. Weil,
ja,
wenn wir jetzt als Gamer da sehen würden, okay, das wirkt wirklich wie etwas, wo man Hand anlegen kann und kann das mit dem Controller spielen, dann hätte das vielleicht noch mal eine andere Art von Immersion. So wie es jetzt gerade ist, ist es halt wirklich einfach, man muss immer drüber schmunzeln, wie bescheuert das ist. So.
Ja, also genau. Und ich glaube, dass die Macher versucht haben, diese Immersion oder die Kredibilität bei uns Gamern herzustellen, indem die einfach ein paar Spiele namentlich erwähnen. Also Fatal Frame, ja, wird genannt. Natürlich haben wir diese Szene, da gibt jemand den Konami-Cheat ein, weil dann irgendwie die Zombie-Frauen im Spiel laufen dann oben ohne rum. Was wir aber auch nicht sehen, die Figuren sagen das nur so oben, unten, links, rechts. Ich dachte mir, ah, fuck off, Alter. Mhm. Ja, und auch so Sachen wie, ey, wie habt ihr euch kennengelernt? Und die andere Figur sagt, durch Unreal Tournament. Denke ich, ja, okay. Und, ja, alles, wow, Mann, ihr seid so real und so true. Aber also jetzt nochmal auf die eigentliche Idee zurückzukommen. Also marketingtechnisch, glaube ich, wäre da auch was rauszuholen gewesen. Also im besten Fall, ja, schon mal vor so ein Film wie Stay Alive wäre erfolgreich gewesen. Und dann hättest du das offizielle Videospiel zum Film rausgebracht, was quasi die Geschehnisse des Films nachspielt, so in Videospieloptik, wie es auch im Film zu sehen war. Also im Prinzip hättest du quasi wie so eine Art nie endenden Kreislauf, so du kannst ja wie immer wieder neue Stay Alive Filme rausbringen mit immer wieder neuen Figuren, die in neuen Spielen sterben und dann diese Spiele passend zum Filmstart dann auch wirklich rausbringen. Also jetzt, ich sag das so leicht, ist wahrscheinlich irgendwie auch nicht mal eben so ein Spiel programmiert, aber eigentlich wäre das schon ein cooles Marketing-Vehikel gewesen, dass so beides ineinander greift. Und vielleicht hat sich das auch irgendjemand so gedacht, als er den Film freigegeben hat, so die Produktion, als er gesagt hat, ja, okay, nehmt mal, weiß ich, 3 Millionen in die Hand, dreht mal den Film, weil wir können dann auch ein Videospiel produzieren und damit machen wir dann Kohle, weiß ich nicht.
Vielleicht hat sich das der Zack Snyder gedacht. Weil zu Rebel Moon soll es ja auch ein Videospiel geben.
Ja, selbstverständlich gibt es dazu ein Videospiel. Da freuen wir uns alle schon drauf. Ja. Kann es schlechter werden als Stay Alive, das Spiel, der Film? Keine Ahnung.
Nee, aber muss ich dir zustimmen. Ich glaube, das hätte auf jeden Fall Potenzial. Jetzt mal angenommen, wir würden uns in einer Welt befinden, in dem Five Nights at Freddy's zum Beispiel noch kein Spiel ist. So dann, und der Film kommt raus und die Leute finden diese Figuren cool und daraus würde man dieses simple Spiel machen. Weil Five Nights at Freddy's war ja in runtergebrochener Form eigentlich echt sehr, sehr simpel. Du hast 2 Türen, die machst du zu, wenn da irgendjemand drauf zuläuft, so, ne?
Ja, genau.
Und dann könnte so ein Loop daraus entstehen. Es kommt ein neuer Film raus, kommt ein neues Spiel raus, kommt ein neuer Film raus, kommt ein neues Spiel raus. Also ja, da ist auf jeden Fall, glaube ich, deutlich was rauszuholen. Aber die Herangehensweise ist wahrscheinlich einfach nicht wirklich so gegeben, weil, wie du schon sagtest, man merkt, dass es keine richtigen Gamer sind oder die sich zumindest damit genug auseinandergesetzt haben.
Nee, auf keinen Fall. Ey, und auch hier so, was muss ja auch nicht unbedingt sein, aber ich finde, dann öffnest du dich direkt so einer großen Kritikwelle, der du leicht irgendwie hättest entgegentreten können, wenn du einfach so ein bisschen im Vorfeld deine Hausaufgaben gemacht hättest. Wenn du ein bisschen, ja, also von wann ist Stay Alive? 2007? 2006. 2006. Mhm. So, also auch schon 2006, also in grauer Vorzeit, muss doch irgendwem klar gewesen sein, dass Gamer, das ist halt so eine überkritische Meute von Besserwissern und Rumnörglern, so, weißt du, die auf jeden Scheiß achten und sich über alles beschweren, wenn es nicht hyperakkurat dargestellt ist. Also auch 2006 muss auch irgendjemand gesagt haben, ey Leute, oh, lass uns mal gucken, dass wir uns da irgendwie so weit es geht, na doch, so weit es möglich ist, so absichern, sodass wir zumindest so diesen krassen Hate von den echten Gamern nicht abbekommen. Und dann probieren wir daraufhin auch noch einen guten Film zu machen und dann haben wir es doch geschafft. So, also das, deswegen auf der einen Seite denke ich mir, okay, es muss jetzt auch nicht jeder ein krasser Hardcore-Super-Gamer sein, der irgendwie das Thema in einem Film verarbeiten will. Auf der anderen Seite, ja gut, machst du dich dann halt auch sehr angreifbar, wenn du so offensichtlich keine Ahnung von dem Thema hast und dann mit so einem Film um die Ecke kommst. Und das ist dann irgendwie auch so ein bisschen selber Schuld von den Machern. Aber so unterm Strich muss ich sagen, das ist so ein Film, ich bin froh, dass es den gibt, weil der ist so charmant bekloppt und also so ein Videospiel, was dich tötet, so denke ich mir, okay, so wirklich, also wir haben schon so viel Schrott im Horrorfilm gesehen, auf diesem Sektor, warum nicht dann auch ein verfluchtes Videospiel? Also finde ich voll okay und deswegen bin ich nicht sauer, dass der Film gemacht wurde. Er hätte nur viel, viel besser werden müssen.
Ja, ich finde, er funktioniert tatsächlich. Du hast auch gesagt, du hast ihn, glaube ich, jetzt schon 3 oder 4 Mal gesehen. Ja. Er funktioniert als so ein Film, den man nebenbei laufen lässt und einfach wirklich sein Gehirn ausschaltet. Also das musst du halt auch wirklich machen. Er ist ein unfassbar schlechter Film, aber ein guter, schlechter Film. Also er macht mir trotzdem Spaß, weil er so kacke ist, glaube ich.
Ja, genau. Ja. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Damit ist er gut zusammengefasst. Und also jetzt mal ehrlich, es kann doch nur eine Frage der Zeit sein, bis irgendjemand das Thema neu entdeckt und neu interpretiert. Also irgendwie Videospiele und Horror nochmal zusammenzubringen. Und ich meine jetzt nicht sowas wie, du hast gerade Five Nights at Freddy's genannt, da kommt ja auch bald die Blumhouse-Filmumsetzung und so. Nee, ich meine wirklich einen Horrorfilm, in dem es um ein Videospiel geht. Mhm. So, irgendwann wird das nochmal jemand machen. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit. So, Fall. Und vielleicht hat man bis dahin aus den Fehlern von Stay Alive gelernt und liefert dann was richtig Geiles ab und dann wird man rückblickend ein bisschen wohlwollender über Stay Alive sagen, okay, das war quasi so eine Art Wegbereiter. Er war vielleicht zu früh, vielleicht war auch einfach nur zu kacke. aber irgendjemand hat es dann 20 Jahre später besser gemacht. Und ich freue mich darauf und ich bin gespannt. Und deswegen ist Stay Alive wieder so ein Film, der ist nicht geil. Aber weiß nicht, wenn man ein paar Leute da hat und man macht sich ein paar Bierchen auf und macht einen Film an, bei dem man jetzt wirklich nicht konzentriert richtig hingucken muss, sondern einfach ein bisschen einen lustigen, lockeren Abend haben will, dann ist Stay Alive schon eine ganz gute Wahl.
Auf jeden Fall. Da gehe ich mit, Herr Speer.
Ja gut, dann sind wir doch beide fein damit, wie man so sagt. Ja cool, alles klar. Dann haben wir mal wieder schön Trash abgearbeitet. Muss ja auch gelegentlich mal sein. Das freut uns doch sehr. Bevor wir zum Ende kommen, richtig wie immer die Frage an dich, ob es ein bisschen Feedback, Kommentare, Fragen oder Ähnliches gab. Wenn ja, ist jetzt die Möglichkeit, das zu äußern.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, wir haben recht viel Feedback diesmal wieder bekommen. Und,
oh nein.
Das hat mich tatsächlich mega gerührt, irgendwie diese ganzen auch positiven Meinungen zum Film zu sehen und vor allem auch zu dem Podcast. Weil das ist im Prinzip genau das, was ich wollte, dieses Gegenüberstellen von, die einen Leute fanden ihn richtig geil, die anderen fanden ihn irgendwie gar nicht so cool. Viele haben den nochmal geguckt und fanden ihn dann irgendwie cooler. Also
wir müssen mal ganz kurz erwähnen, von welchem Film wir reden, falls wir schon vergessen haben.
Stimmt, wir haben zuletzt in der letzten Folge über Vivarium gesprochen.
Richtig.
Ein Film, der eher unter dem Radar lief, den wir aber beide sehr schätzen. Und ja, da haben wir einfach mal gefragt, wie die Leute den so finden. Und gleichzeitig hast du noch mir die Frage in den Raum geworfen, was wäre der größte Albtraum eures Lebens?
Oh ja.
Deswegen, das kann vielleicht ein bisschen derbe werden. Ich gucke da nochmal ganz kurz durch.
Okay.
zum Beispiel hat Christian Kleiss geschrieben, mittlerweile, dass meinem Sohn etwas zustößt, früher 9-to-5-Bürojobs.
Okay.
Kann ich vollkommen mir vorstellen. Also gerade du kannst da mitziehen. Das ist ja auch bei dir mittlerweile so bei Filmen und sowas, wenn Kindern irgendwas passiert, ne?
Gerade der erste Punkt, das ist, ich möchte gedanklich da gar nicht da in diesen Bereich gehen. Deswegen, ich weiß genau, was er meint. Ja.
Ja, Sral sagt, Dankeschön, das ist ein toller Film. Ich mag so verstörende Filme wie The Nameless, war auch so, dann Ringo, The Descent, Horror ohne Lachen. Ich halte und pass auf mich auf. Horror ohne Lachen finde ich auch schön irgendwie.
Ja, das ist sehr gut, ja.
Genau, Drawing sagt auch, er hat ihn vor ein paar Jahren gesehen, fand ihn extrem interessant.
Okay, aber jetzt will ich mal einen hören, der den Film kacke fand. Der nicht einer Meinung mit uns ist. Jetzt bin ich gespannt.
Ganz kurz hier durchgucken.
Ja, ja. Kein Stress. Ja, aber generell, also um diese Pause zu überbrücken, ich habe es ja auch bei Twitter und so mitbekommen, auch bei Instagram. Ich habe gemerkt, dass wirklich nicht jeder Vivarium gut fand. Aber unterm Strich war ich dann doch überrascht, wie viele Leute den dann doch wirklich besser fanden, als ich das so gedacht hätte. Weil er wirklich so unterm Radar lief. Und haben wir auch bei der Besprechung gesagt vor 2 Wochen, ne? Wir können, glaube ich, beide total nachvollziehen, wenn man damit nicht viel anfangen kann, wenn da einem zu abstrakt ist oder auch zu langsam oder zu versponnen oder zu kann ich total nachvollziehen. Aber das ist wieder so ein Fall, da freue ich mich einfach über jeden, der den auch für sich entdeckt hat und den ähnlich gern mochte wie wir.
Mega gut. Ja, hier schreibt zum Beispiel Zimonk, ich hoffe, ich habe den Namen richtig gesagt. Ich fand den Film ganz furchtbar. Man hat von Anfang an gewusst, wo das hinsteuert. Das Kind ist mir übel auf den Sack gegangen und ich habe mich einfach nur durchgequält. War leider nix.
Okay, ja. Ist eine valide Meinung.
Genau. Und dann bei der Frage, was wäre der schlimmste Albtraum eures Lebens, hat Professor Moriarty zum Beispiel geschrieben, noch einmal Vivarium schauen zu müssen. Gar nicht so in Endlosschleife, ein einziges Mal reicht schon.
Okay, cool. Aber wirklich, also selbst bei so ganz negativen Reaktionen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich persönlich, ich habe lieber so eine extreme Negativreaktion als so ein So, weißt du, wenn du so 6 bis 5 von 10 Filme, die du guckst und beim Gucken vergisst du schon die Hälfte, gehst raus aus dem Kino und weißt, in einer Woche weiß ich nichts mehr davon. So, davon haben wir alle schon so viele gesehen, da habe ich echt lieber so einen Film, bei dem ich so richtig innerlich kotze, weil, also da bewegt sich noch was in mir, so, da habe ich Bock dann drüber zu reden, so, Alter, was war das für eine Scheiße? Mhm. So, von daher finde ich diese extrem harten Urteile finde ich ja manchmal sehr erfrischend.
Ja, und viele haben auch geschrieben, so dass sie den eher so lala in Erinnerung hatten, aber haben ihn nochmal geguckt und fanden ihn dann auch besser und haben auch irgendwie durch unsere Analyse so ein bisschen mehr über den Film, glaube ich, nachgedacht, was ich sehr cool finde, weil wir sind da schon recht ins Detail gegangen, wie was auch hintersteckt, was der Director gesagt hat. Finde ich halt richtig cool. Und Jacob hat geschrieben, dank euch hatten ich und meine Freundin einen super Film zum Schauen, ein Hoch auf diesem Podcast.
Cool. Ohne Scheiß, ich dachte wirklich, dass du jetzt sagst, dank euch hatten meine Freundin und ich einen Mega-Streit, weil wir uns drüber gestritten haben, so wie beschissen unser Leben eigentlich ist und wir sind jetzt getrennt. Danke Vivarium, danke Horror.
Nee, ansonsten haben noch ein paar Leute geschrieben, was so ihr größter Albtraum wäre. Das ist halt, geht halt über ein paar Krankheiten. Zum Beispiel Recruiter hat geschrieben, Albtraum wäre die Möglichkeit des geistigen Verfalls wie im Alter wie Alzheimer. Und da muss ich komplett mitziehen. Ich finde, Alzheimer ist das Gruseligste überhaupt. Und das wäre für mich auch einfach der absolute Albtraum. Ich weiß, ich habe so Angst vor Alzheimer.
Ich will trotzdem nicht über Relic sprechen. Ich fand den Film so öde. Da geht's. Falls ihr Relic nicht gesehen habt, aber da wird das quasi in Form eines Gruselfilms auch aufgearbeitet. So der Verlust der Identität durch Alzheimer, durch Krankheit, Gedächtnisverlust und so. Klingt sehr sympathisch als gutes Thema für einen Horrorfilm, aber es ist wirklich öde und dröge und sehr schnarchig und sehr langweilig. Und bis auf das Ende ist ja nicht viel rauszuholen. Deswegen, Relic vielleicht jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsfilm. Aber ist eine gute Antwort.
Es wäre eigentlich auch mal eine interessante Frage für so eine spezielle Folge, sowas wie wahre Themen, also so aus dem echten Leben gegriffen, als Horrorfilm umgesetzt. So sowas wie halt Relic, dass Alzheimer sich irgendwie als, dass es so schon irgendwie sehr unheimlich ist und das irgendwie als Film umgemünzt. Und hätte man es besser machen können, hätte man irgendwie was anders machen können. Keine Ahnung. Aber ich hätte mal wieder Bock auf so eine Frage, die man quasi in so einer Folge beantwortet. Okay.
Ja, wir sind natürlich nach wie vor total frei in unserer Themenwahl. Vielleicht machen wir das mal. Aber ich merke schon wieder, was du versuchst, du kleines Schweinchen. Du
willst von den Spinnen abzulenken.
Um die Spinnen herumdrücken. Ja. Beim letzten Mal hieß es, keine Zeit, 2 Filme gucken und so. Nee. Da kommst du aber auf Dauer nicht mit durch, mein Freund.
Doch, ich habe eine neue Ausrede. Die aber Gehalt hat. Ich habe jetzt einen neuen Job und muss jetzt erstmal für 1,5 Wochen erstmal woanders arbeiten, in einer anderen Stadt. So, und deswegen habe ich nicht so viel Zeit, dass wir hier Spinnen gucken können.
Und ich komme gerne bei dir vorbei und drück dir Mörderspinnen und Arachnophobia in die Hand und dann kannst du es dann schön abends nach dem Arbeiten kannst du das dann
gucken. Nee, aber um dann nochmal darauf zurückzukommen, wir machen das auf jeden Fall, aber ich würde es dann ganz gerne auch. Also wenn ich mich dann schon durchquäle, dann würde ich das gerne mit der Kamera aufnehmen, damit wir da auch ein bisschen Material haben. Da müssen wir dann halt mehr Zeit haben, einfach. Aber das können wir gerne.
Gut, dann verschieben wir das Spinn-Special nochmal nach hinten. Und das, ja, sehr gut. Deswegen bleibt euch nichts anderes übrig, als uns zu folgen auf Twitter und auf Instagram. Der Horror Podcast heißen wir bei beidem in einem Wort. Und dann kriegt ihr auch rechtzeitig immer mit, was dann so das Thema des nächsten Podcasts ist. Und auch, ja, wenn wir wieder irgendwelche besonderen Aktionen haben wie Verlosungen, Gewinnspiele, wenn wir irgendwie was raushauen, haben wir beim letzten Mal gemacht. Da haben wir The Tank verlost. Und da solltet ihr einfach die Augen offen halten, weil dann immer wieder bei uns mal sowas passiert. Lohnt sich also für euch. Okay, cool.
Yes.
Damit sind wir dann durch. Haben wir Stay Alive besprochen. Richtig cool. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, ein schönes Wochenende. Guckt noch ein paar Horrorfilme und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Yeah! Kids schauen keine Schwarz-Weiß-Filme. Weißt du, was ich dazu sage? Scheiß auf sie. Joe Dante.
Thank you.